Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Lisa hat letzte Woche meinte sie auf einmal zu mir mit ganz schreckensgeweiteten Augen, meint sie, glaubst du, ich werde zum Cringe?
Stimmt, ja. Ich habe auch tatsächlich Severance angefangen jetzt zu gucken, was so das Unweihnachtliche ist, was ich hätte tun können, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Sag mal, Laura und Lisa, glaubt ihr, dass die Schlacht der Rohirrim und Wicked das neue Barbenheimer wird?
Nein.
Nee. Es tut mir leid.
Hat, glaube ich, auch einen ganz einfachen Grund.
Na, welcher denn?
Naja, also Barbenheimer klingt halt einfach cool, aber wie sollte diese Kombo heißen?
Ich habe
Rohicket?
Ich habe es Rohicket genannt, meinen Podcast-Notiz-Sheet. Aber ich glaube, liegt das nicht auch daran, dass Rohirrim und Wicked nur in Deutschland denselben Release-Datum haben und ich glaube in den USA war es ja Gladiator und Wicked und deswegen entstand da ja diese Wortneuschöpfung Glicket, was ich an sich auch ganz cute fand, aber ich glaube generell, ich weiß nicht, ob jemals wieder irgendwas wirklich an Barbenheimer rankommt, weil das war halt so ein marketingkultureller Moment letztes Jahr, dass ich weiß nicht, ob das nochmal so in der Form jedenfalls repliziert wird oder meint ihr? Oder vielleicht in 50 Jahren?
Naja, könnte theoretisch, aber da müssten halt so zwei außergewöhnliche Filme nochmal wieder aufeinanderstoßen, weil das hat ja davon profitiert, dass wir, die Filme zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen haben, trotzdem schon durch das Marketing verstanden haben, dass die so unterschiedlich sind und so unterschiedliche Motive haben und gleichzeitig aber so kulturell relevant sein werden, dass dadurch halt dieser Moment dann entstanden ist.
Ich glaube, man müsste es irgendwie dann, vielleicht müsste man das so auf dem Rücken von Barbenheimer dann so denn die nächste Kampagne machen, die in die Richtung gehen soll und zu sagen so, wird also wirklich diese Frage auch in den Raum stellen, wird das neue Barbenheimer und irgendwie so damit spielen, dass es Barbenheimer ja schon gab. Aber bis jetzt so, wenn es so versucht wurde mit so jetzt Filmen, die jetzt, wie Laura jetzt gerade meinte, aber nicht das gleiche kulturelle Momentum hatten, hat es irgendwie was immer so, ja, kommt schon Leute, jetzt könnt ihr nicht das Barbenheimer aus der Kiste holen. So, es hatte
naja, ich meine, die Atombombe und Barbie sind stimmt. Halt zwei sehr elementare Bestandteile des 20. Jahrhunderts.
Ja, ich dachte, du wolltest was anderes sagen, dass es sehr gegensätzlich ist, aber nein, elementar, auf vielen Ebenen ist es ein elementarer Bestandteil.
Ja.
Mein Science-Joke zu machen. Ja, okay. Gut, also wir haben uns darauf geeinigt, dass es wird wahrscheinlich jetzt mit den beiden Filmen nicht in der Form passieren.
Ja, du hast ja das gesagt mit dem gleichen Kinostart. Das hatte ich komplett wieder vergessen, weil ansonsten würde ich nämlich noch vorschlagen, vielleicht Wicked und Nosferatu. Oh. Das wäre zumindest so vom Look and Feel sehr witzig. Aber auch da haben wir wieder so das Problem, wie nennen wir das Ganze dann? Wasferatu oder Nicket?
Habe ich nicht im letzten Podcast erzählt, oder habe ich euch das nur privat erzählt, dass es ja jemand vorgeschlagen hat, weil anscheinend in den USA Baby Girl und Nosferatu am selben Tag starten oder gestartet sind, dass man es dann Baby Ratu nennen könnte.
Ja.
Was ich ziemlich gut fand, aber ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe in diesem Zirkel hier in Audioform.
Also wir haben definitiv schon drüber gesprochen, weil ich finde auch Baby Ratu, I'm here for it.
Ich bin auch, da bin ich wirklich, das unterstütze ich zum Beispiel. Ja. Baby Ratu, das kann meinetwegen das neue Barbenheimer werden. Ich glaube, es liegt auch daran, der Name, ich glaube, das habe ich jetzt gerade rausgefunden, dass man nicht nur die Wörter einfach kombinieren muss mit so krassen Filmen, sondern dass es auch witzig klingen muss.
Und es muss halt eben so einen gefühlten Kontrast dazwischen geben, weil Nosferatu ist halt Vampirismus, das Urböse und so weiter.
Ja.
Und dann Baby Girl ist ja interessanterweise wahrscheinlich auch irgendwie mit einer Abhandlung über Gut und Böse irgendwie und Abhängigkeiten und so weiter drin. Also es gibt auch eine Verbindung zwischen den beiden Sachen, aber gleichzeitig ist es halt schon alleine der Name steht ja dem total entgegen.
Ja, und Baby Girl war ja auch dieses Internetphänomen dieses Jahr, was halt irgendwelche Männer Baby Girl sind. Also zum Beispiel Pedro Pascal wäre Baby Girl oder ich glaube, irgendwer hat mal versucht zu argumentieren, dass Damon von House of the Dragon Baby Girl ist, was ich jetzt weiß nicht, ob ich das unterstützen würde. Aber also einfach so, ich glaube, Baby Girl ist so ein bisschen, wenn Leute fluffig sind oder was ich als fluffig bezeichne. Ich glaube, das war so ein bisschen das.
Aber letztlich hat das ja die Meme-Kultur da draußen in den Händen. Also wenn ihr das haben wollt, Baby Ratu, dann bastelt da fleißig Memes oder Filmplakate raus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast powered by Vodafone. Heute haben wir seit langem mal wieder eine Doppelfolge. Wir sprechen über eine Adaption, die zur besten Filmtrilogie aller Zeiten gehört, Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim, und über eine andere Adaption eines der erfolgreichsten Broadway-Musicals aller Zeiten, nämlich Wicked. Und zum Jahresende kehren wir nochmal die Superlative hervor. Also wir, das sind Laura Samide, redaktionsintern unsere Weihnachtsoberwichtelin. Hallo.
Hallo.
Hi. Lisa Oppermann, die sich eigentlich fast jedes Jahr mit einem Netflix-Christmas-Movie-Marathon auf Weihnachten vorbereitet, aber diesmal scheinbar nicht. Hallo, Lisa.
Hallo. Ja, diesmal gibt's eine erstaunliche Leere in meiner Weihnachtsvorbereitung. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier so ausbreiten sollte, aber dafür übernimmt Laura jetzt anscheinend.
Lisa hat letzte Woche meinte sie auf einmal zu mir mit ganz schreckensgeweiteten Augen, meint sie, glaubst du, ich werde zum Cringe?
Stimmt, ja. Ich habe auch tatsächlich Severance angefangen jetzt zu gucken, was so das Unweihnachtliche ist, was ich hätte tun können, glaube ich.
Ja, stimmt.
Naja, und ich, Fabian Douglas, bin auch noch in dieser Runde und der es auch in diesem Jahr nicht geschafft hat, sich einen Weihnachtsbaum zu kaufen.
Ich auch nicht.
Ja.
Meiner steht schon seit über einer Woche.
Du hast auch am meisten Platz von uns in den Wohnungen, muss man dazu sagen.
Ja. Ja, ich habe nur so einen kleinen, ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, ich habe so einen kleinen, halb verdorrten Busch hinter mir stehen, so eine Efeutute. Mehr kann ich nicht bieten. Naja, es ist, was es ist.
Es ist, wie es ist. Bevor wir aber nach Mittelerde und in das Land von Oz aufbrechen, erstmal ein wenig Werbung. Bald ist Weihnachten und vielleicht liegt ja bei euch ein neues Handy unterm Baum. Für Technikfans ist das natürlich eine tolle Sache, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung kommen wir zu unserem ersten Film, nämlich Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. Oder ich habe sie immer Rohirrim genannt, aber ich glaube Rohirrim ist richtig. Ja, Laura ist ja unsere Herr der Ringe-Expertin, die weiß das vielleicht.
Ich habe den Unterschied gar nicht gehört
jetzt gerade. Rohirrim oder Rohirrim?
Die Betonung auf dem O, ob es das erste ist, das betont wird, oder das zweite?
Zweite.
Also Rohirrim.
Da habe ich es immer falsch ausgesprochen, aber jetzt für diesen Podcast habe ich es jetzt gelernt, wie es richtig geht, Gott sei Dank. Wie immer natürlich unser Review spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt, dann macht das gar nichts. Dann könnt ihr uns erstmal zuhören und euch danach ein Urteil bilden, ob ihr in den Film reingehen wollt oder nicht. Ja, die Schlacht der Rohirrim spielt so ungefähr 200 Jahre, so ganz ist man sich da nicht einig im Marketing, wann es jetzt genau spielt, vor den Ereignissen von Die Zwei Türme. Da geht es um Helm Hammerhand, der auf Frecker von den Dunländern trifft. Die streiten sich und dann kommt es zu einer Entscheidungsschlacht und einer Belagerung, in deren Folge aus der Hornburg schließlich die berühmte Helms Klamm wird, die wir ja auch schon aus Herr der Ringe kennen. Und was besonders ist, hier kehrt der Film so im Prinzip zu den Wurzeln zurück von Herr der Ringe-Adaptionen, denn die erste Film-Herr der Ringe-Adaption war ja ein Zeichentrickfilm. Und auch die Schlacht der Rohirrim ist im Prinzip ein Zeichentrickfilm, konkret ein Anime-Film. Und ich glaube, das war auch so das, was am meisten so kontrovers aufgenommen wurde in der Herr der Ringe-Community. Denn ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht komplett. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie hat euch denn so dieser Anime-Stil gefallen, jetzt wo ihr wirklich nicht nur den Trailer, sondern den gesamten Film geguckt habt, Lisa?
Also ich muss sagen, ich finde halt diese Art, also es ist vielleicht ein bisschen controversial, aber ich finde diese Art von altem Anime-Style immer gar nicht so cool. Also vor allem habe ich auch das Gefühl, das funktioniert einfach nicht auf der großen Leinwand irgendwie. Also weil vor allem dieses Anime-Ding, wenn man das jetzt sozusagen so als Serie schaut auf dem Fernseher, hat das ja auch ganz häufig dieses, dass dann auch so die Mimiken so richtig überzogen sind, dass dann irgendwie Leute so die Augen so aufreißen und so sind. Und man hat's jetzt nur gesehen, im Audio jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach sehr starke Mimiken und Gestiken auch teilweise. Und irgendwie haben die das für den Kinofilm jetzt irgendwie so zurückgetoned, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, sie haben so diesen Anime-Stil genommen, aber sie haben sich nicht getraut, das voll durchzuziehen, dass es halt wirklich komplett Richtung Anime geht. Und dann ist es so eine komische Zwischensache geworden. Und also ja, also ich finde,
ich weiß, was du meinst. Es gibt nicht so diese Schweißtropfen an den Seiten oder sowas. Und diese komischen geriffelten Linien im Gesicht, wenn sich jemand irgendwie peinlich fühlt.
Genau sowas. Oder so roten Schatten so auf den Wangen oder so. Und ich finde, das hätte einfach, diese Form von Animationsstil hätte für mich besser als, also auf einem kleinen Bildschirm funktioniert. Ich sag's, wie es ist.
Wie ist denn das normalerweise? Weil was mir so aufgefallen ist, ist, dass die Hintergründe, also sprich die Landschaft, ganz oft fast schon fotorealistisch dann wiederum war.
Das
war ja auch so eine komische Kombination.
Das fand ich, oh mein, haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, dass Laura nach dem Film, das fand ich auch ultra weird, dass das nicht irgendwie zusammengepasst hat. Ich habe mich auch gefragt, ist das, also ich konnte mich gerade nicht so dran erinnern, ob das häufiger
ist. Also Weather Workshop hat ja mit dran gearbeitet. Ich vermute mal, dass die Hintergründe tatsächlich von denen stammen. Aber genau weiß ich es nicht.
Ich hatte es halt so ein bisschen interpretiert, dass man halt versucht, irgendwie sicherzustellen, dass ganz klar ist, dass es wieder aufgegriffen wird von den Filmen, ne? Also, dass du halt irgendwie da, wo Edoras dann, also Edoras sieht halt dann aus wie in den Filmen und dadurch wird das sichergestellt. Aber es wirkte teilweise echt ein bisschen merkwürdig, gerade so am Anfang bei den ersten Einstellungen, wenn dann Hera auf ihrem Pferd. Und die Hufe von dem Pferd, die schweben halt irgendwie so über den Untergrund.
Ja.
Die scheinen das gar nicht mit verbunden zu sein.
Es ist ein bisschen so, als wenn man so eine, okay, das ist zu ketzerisch, das kann ich nicht sagen. Aber jetzt muss ich sagen, egal.
Dann lenke ich schnell davon geschickt ab, indem ich Laura eine Frage stelle. Und zwar, wir haben ja beim Arcane-Podcast festgestellt, oder da hast du gebeichtet, dass du so ein bisschen Probleme hast, wenn es um animierte Sachen gibt, die Leute da auseinanderzuhalten. Wie war das jetzt in diesem Film? Hattest du da auch so Probleme?
Nicht so sehr, aber ich fand es auch, es war irgendwie auch nicht so relevant, glaube ich, irgendwie am Ende. Also ich meine, Helm und Hera konnte ich auseinanderhalten. Ne? Das sind die wichtigsten Charaktere gewesen.
Ja. Also ich finde, sie haben wirklich schöne Panoramen auf die Leinwand gezaubert. Also das ist schon sehr stimmungsvoll. Und ich finde so generell ist der Anime-Stil, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, ist es auch okay, wenn sich die Figuren zum Beispiel nur unterhalten. Aber sobald sich die Kamera bewegt, dann kommt die Animation so an ihre Grenzen, habe ich das Gefühl. Ich vermute, dass die Figuren nicht mit 24 Bildern pro Sekunde animiert wurden, sondern mit weniger. Und deswegen wirkt das Ganze auch nicht so flüssig. Und das wirkt halt mittlerweile auch veraltet, weil wir das eben von anderen, zum Beispiel von Arcane, sind wir da schon anderes gewöhnt, obwohl das natürlich 3D-Figuren waren und keine 2D-gezeichneten Figuren. Aber trotzdem, so Arcane, Star Wars, Visions, Love, Death and Robots, die haben eben gezeigt, so wie Animation geht und was da möglich ist. Und so wirkt das alles ein bisschen altbacken, finde ich. Und manche Figuren passen auch irgendwie nicht zum Rest, wie zum Beispiel Lord Thorn, wenn ihr euch noch erinnert an den. Der sieht aus, als würde er aus einem ganz anderen Animationsfilm kommen, als zum Beispiel Hera, die Hauptfigur.
Welcher war das nochmal?
Das ist, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, ohne zu spoilern. Er ist derjenige, der ganz am Anfang so über das Banner der Schildmaid lästert und so sagt so, ja, das ist ja aus einer alten Zeit, das können wir auch mal abhängen.
Ah, der Typ, okay.
Ja, genau.
Na gut. Ja. Aber ich finde das altbacken, also ich meine, ich respektiere es irgendwie, dass die beschlossen haben, diesen eher älteren Animationsstil so zurückzubringen und das so als Kunstform zu nutzen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich finde, ja, wie gesagt, es hat sich jetzt nicht, für mich nicht so gut auf die Leinwand übertragen, obwohl es wiederum eigentlich zum Inhalt des Films auch passt, dieser Animationsstil. Da können wir vielleicht da später dann nochmal drüber reden. Aber weil den finde ich mir auch ein bisschen altbacken.
Altmodisch.
den Inhalt.
Ja, okay, jetzt habe ich geschnallt, worauf du hinaus willst. Aber da wollte ich noch nicht gleich drauf einspringen. Vielleicht noch ein bisschen, also für viele gehört Herr der Ringe ja zu Weihnachten dazu. Also ich denke auch bei uns, im Redaktionskreis ist es ja weit verbreitet, dass zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit die alte Extended Cut Version herausgekramt wird und dann mindestens einmal angeschaut wird. Und sie geben sich ja hier wirklich alle Mühe, dieses Herr der Ringe Feeling wieder heraufzubeschwören. Also die Musik ist, also es ist nicht exakt die gleiche Musik, also sie benutzen aber die Motive, die wir natürlich kennen, also das Motiv von Rohan oder auch das Ringmotiv, glaube ich, hat man ganz am Anfang. Mhm. Und dann, was ja Laura schon gesagt hat, die Szenerie kennen wir ja aus Die zwei Türme. Und dadurch, dass das ja beides von Warner Brothers ist, sieht es halt auch exakt so aus. Also Edoras sieht genauso aus, wie wir das kennen. Und die Helms Klamm sieht, oder die spätere Helms Klamm sieht genauso aus wie in den Filmen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fühlte mich da sehr schnell zu Hause. Wie war das denn bei euch? Hat das der Film geschafft, so eine gewisse Herr der Ringe Magie wieder herbeizuzaubern?
Also ich finde, zu einem gewissen Grad, also es ist nicht ganz so wie bei den jetzt Live-Action-Filmen, aber ich finde schon, dass es eigentlich relativ gut eingefangen hat. Also schon durch die Landschaftsaufnahmen, die ihr jetzt erwähnt habt, auch wie quasi die Kamera darüber geflogen ist, diese klassischen, man ist wie ein Adler, der über eine Landschaft fliegt, Einstellungen, die wurden ja auch ziemlich gut kopiert und deswegen hatte man halt auch dieses Gefühl oder halt durch eben ja das Erscheinen von Wesen oder jetzt Locations wie jetzt der Hornburg zum Beispiel, also jetzt als sie dann davor, also an dem Setting dann waren, dann war es schon so ein bisschen so, ah ja, okay, das ist ja die Burg und die kennen wir, das ist doch schön. Also ich habe
ja was ganz Wichtiges vergessen zu sagen, und zwar Das Ganze wird ja eingerahmt durch eine Erzählerin und das ist Miranda Otto, die Eowyn gespielt hat, und ich glaube, sie soll auch Eowyn sein. Und sie benutzen auch eine Karte, die in diesem Herr-der-Ringe-Stil gemalt ist, ganz am Anfang. Mm. Das kommt ja auch noch dahin zu.
Ja, genau. Das haben sie schon ganz geschickt gemacht irgendwie. Und das ist ja auch dieses, auch generell außerhalb von ihr, ist ja auch einfach dieses Motiv, dass immer so ein Monolog gibt am Anfang. Ja. Da hat man sich natürlich auch dann sofort eingefunden.
Ja.
Ich finde, es fügt sich eher in die Peter Jackson Herr-der-Ringe-Welt ein als die Serie.
Ja.
Also wenn du es jetzt miteinander vergleichst, weil ich meine, gleiches Jahr und so. Aber fühlt sich interessanterweise auch so an, als hätte es auch 2001 veröffentlicht werden sollen.
Oder müssen.
Oder müssen.
Es gehört übrigens, noch kurzer Fun Fact, gehört auch zum Kanon der Peter Jackson Trilogie. Also der Produzent Jason DeMarco hat das bestätigt. Wir haben ja im Vorgespräch, hast du schon so gedroppt irgendwie, dass es sich so anfühlt, das wäre der Film, also du hast sogar 1997 gesagt,
ja,
nicht 2001.
Ja.
Woran liegt das? Liegt das nur am Stil oder woran liegt das?
Ich finde, es hat erstmal mit dem Stil gar nichts zu tun. Ich glaube, ich hätte den Stil auch hingenommen, wenn du mir jetzt eine andere Geschichte erzählt hattest als künstlerische Freiheit, wo eben Regisseur und Autoren Bock drauf haben und sagen, okay, das ist halt, wie wir diese Geschichte erzählen wollen. Ich glaube, was mich eher dazu treibt, zu sagen, das fühlt sich an wie ein Film aus den 90ern oder eben, ich meine, gut, Herr der Ringe ist 2001 rausgekommen, der erste Film, aber gleichzeitig ist es natürlich ab 98, 99 gedreht worden und die Vorbereitung hat noch weit früher stattgefunden in den 90er Jahren. Und ich glaube, wenn man sich so die Motive anschaut in dem Film, wie Charaktere erzählt werden, welche Motive gesetzt werden, ohne jetzt eben zu spoilern, dann fühlt es sich eher wie was an, was man eben vor knapp 20, 25 Jahren sich angeschaut hat. Und ich glaube, da müssen wir im Spoiler-Teil genauer drauf eingehen, warum sich das so anfühlt. Aber das halt erstmal so vorneweg.
Mhm. Ja.
Lisa, du konntest das auch ein Stück weit nachvollziehen, glaube ich, ne?
Ja, ich habe eigentlich die gleichen Gründe wie Laura. Ich finde halt, das ist einfach so ultra der, also ich finde es einfach so eingestaubt irgendwie, die Geschichte. Und auch, also ich finde der Film auch, also die Erzählung ist auch sehr so 0815, was jetzt nicht für die 90er jetzt generell spricht, weil offensichtlich waren nicht alle 90er Jahre Filme langweilig. Nicht, dass mir das jetzt hier jemand unterstellt. Ich finde aber auch so ein bisschen diese, wie heißt sie? Hera heißt sie, ne? Die Figur, genau. Wie sie geschrieben wurde, ist auch irgendwie so sehr veraltet. Das ist so ein bisschen dieses Ding, wenn man so sich, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren hingesetzt hat und war so, oh, jetzt schreiben wir so eine richtig coole Badass-Frauenfigur und sie ist so Badass und jetzt machen wir diese drei Sachen da rein, wo man richtig zeigt, wie Badass sie ist. Aber eigentlich sind das dann so oberflächliche Sachen, die aber gar nicht durch so eine tiefere Erzählung gebackt sind, sage ich jetzt mal so. Und ich finde, der Film konnte sich auch nicht entscheiden eigentlich, ob jetzt Hera wirklich so eine quasi starke, unabhängige, feministische Frau ist oder ob sie eben doch nur quasi von den Umständen der Handlung so mitgeschleift wird oder eben durch die Dinge, die Wolf und Helm, ja, genau, wegen Helm Steve, machen. Und irgendwie, das war auch so eine sehr veraltete Schreibweise eines weiblichen Charakters für mich teilweise.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, der Film entscheidet sich nicht klar dafür, dass Hera die Protagonistin des Films
ja,
ist.
Ja, nee, genau, finde ich auch.
Und also gerade wenn man so drüber nachdenkt, ne, dass Protagonisten mindestens zweimal im Film zwei wesentliche Entscheidungen treffen müssen, nämlich eben, um von Akt 1 in 2 zu kommen und von Akt 2 in 3 zu kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Mad Max Fury Road denkst, dann sind das literally zwei Entscheidungen, die Mad Max da eben trifft. Und ansonsten wird er ja auch so ein bisschen durch die Handlung irgendwie überfahren. Haha. Und ich finde, in dem Film ist es so, dass sie ist so ein Spielball der Ereignisse. Und das wirkt tatsächlich auch gerade unter der Prämisse, dass es eben eine Geschichte ist, die ja eben so geframed wird von Eowyns Stimme als, okay, das ist die Geschichte von Hera. Von der habt ihr vorher in den Geschichtsbüchern noch nichts erfahren, weil sie immer unter den Tisch fallen gelassen wurde.
Genau wie in diesem Film.
Genauso wie in diesem Film übrigens. Ja. Also es ist ja in den Anhängen, also es beruft sich ja irgendwie, also die ganze Geschichte beruft sich ja auf die Anhänge von Herr der Ringe. Da wird ja Geschichte irgendwie so ein bisschen weiter irgendwie fortgesetzt im Sinne von, okay, was ist denn eigentlich in Edoras über die Jahrzehnte und Jahrhunderte passiert? Und sie wird noch nicht mal namentlich dort drin erwähnt. Also sie hat gar keinen Namen. Also ihre zwei Brüder haben Namen. Haleth und Hammer haben einen Namen. Helm hat halt logischerweise einen Namen. Helm Hammerhand ist halt eine der Figuren von den Rohirrim, der so die meisten Legenden um sich vereint. Aber sie hat halt gar keinen Namen.
Kann ich ganz kurz fragen, ob der Bruder heißt Hammer Hammerhand?
Hammer.
Ja. Ach so.
Hammer.
Tut mir leid, dass ich dich dafür...
Eine Elektronikfirma.
Ja, Hammerhand ist auch nicht der Nachname von denen. Die heißen ja immer so, wie sie... Die heißen ja... Also er heißt ja auch Hammerhand, weil er eine Hammerhand hat.
Okay, das ist sehr verwirrend inzwischen jetzt. Aber ja,
so, Frelaf heißt Hildursohn, glaube ich.
Oh, jetzt muss ich genau, an das Hildursohn. Meme von Ina
denken. Weil er Hildursohn denken. Ist.
Okay. Kennt ihr das von... Wie heißt er denn? Ina von Inas Nacht. Wie heißt er mit Nachnamen noch? Kennt ihr dieses Jürgen Jürgenson-Meme? Das ist der Bruder von... Kann ich es im Podcast sagen? Ich weiß es nicht. Okay, Leute da draußen, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ihr beiden, ich schicke euch das nachher, das Video. Aber ja, ich bin ja nicht so fest in den Sachen außerhalb der quasi Haupt-Herr-der-Ringe-Lore, die ich jetzt aus dem Film kenne. Deswegen kenne ich jetzt die Anhänge auch nicht. Aber es klingt jetzt auch nicht so, als wenn sie da so relevant ist.
Irgendwie. Nee, die stößt nur die Geschichte an, um diese Geschichte von Frekka und Helm zu erzählen, die ja dann im Film auch aufgenommen wird. Und hat aber eigentlich für den weiteren Verlauf gar keine Bedeutung, wird auch nicht mehr erwähnt. Und deshalb framed ja Eowyn es so, dass es ihre Geschichte ist, die habt ihr vorher noch nie gehört. Mhm. Und die ist aber mega spannend und deshalb erzähle ich euch die jetzt. Und das erinnert dann all, finde ich, also mich persönlich erinnert das dann an solche Filme wie zum Beispiel Sicario, wo es auch eine Protagonistin in Anführungsstrichen gibt, die dann am Ende vom zweiten Akt für 20 Minuten verschwindet und nichts damit zu tun hat, dass der dritte Akt anfängt.
Ja, fair. Ja, irgendwie ist das ein bisschen weird. Ich habe zwischendurch halt, also ich meine Props an das Herr-der-Ringe-Team, dass sie halt einen Film machen wollten mit einer weiblichen Hauptfigur. Aber ich habe zwischendurch wirklich überlegt, ob eigentlich die drei Szenen von Eowyn in den Herr-der-Ringe-Filmen eigentlich also eine coolere Figur geschaffen haben mit ihr als jetzt halt mit Hera, die halt ihren
Film hat. Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, weil es halt kondensierter war in Herr der Ringe, weil da nicht der Fokus drauf lag und dementsprechend hat man das eher so hingenommen, dass da jetzt in wenigen Minuten erzählt wird, was halt Eowyns Problem ist, ne, dass sie halt eben im goldenen Käfig sitzt und nicht ausbrechen kann. Und ich hatte das Gefühl, und korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, aber ich hatte das Gefühl, die ganzen Motive in diesem Film, alle Set-Pieces sind schon mal so in anderen Filmen passiert. Also es wurde ja jetzt nichts erzählt, was irgendwie, was wir so noch nie gesehen haben. Von allen Schlachten, die dort stattfinden, sind genau solche Schlachten schon mal in Herr der Ringe passiert. Oder Belagerungen sind in Herr der Ringe passiert. Und eben auch ihre Entwicklung als Charakter haben wir eben durch Eowyn so auch schon mal erzählt bekommen. Und das hat mich eher enttäuscht, dass ich mir so denke, okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit und sagt, da ist sozusagen ein blinder Fleck auf der Landkarte, den habt ihr gefunden. Hera, die Frau, die nicht namentlich erwähnt wird. Was machen wir denn jetzt mit der? Was für eine Geschichte können wir jetzt mit der erzählen? So dass sich das immer noch einfügt. Und ich meine, also es gibt ja, also so genau wird das jetzt irgendwie nicht in den Anhängen erzählt, was da genau passiert. Und da gibt es Möglichkeiten, das weiter auszuschmücken und ihr eine größere Rolle zu geben oder ihr irgendwie mehr Bedeutung zu geben. Die Möglichkeit gibt es definitiv und sie nutzen sie aber nicht.
Okay, jetzt haben wir schon sind wir ja schon da an der Stelle sehr tief reingegangen. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt so ein bisschen Struktur geben könnte. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und versuchen das so ein bisschen aufzudröseln. Lisa, du warst das, dass du gesagt hast, du fandest den Film sehr langweilig. Und Ich schließe mich dem an. Also ich hatte das tatsächlich an irgendeiner Stelle im Film, dass ich so dachte, so, also wir sind jetzt schon relativ weit in der Geschichte. Es wird sich, wie gesagt, alle Mühe gegeben, so dass es so sich anfühlt wie Herr der Ringe. Aber das lässt mich alles ziemlich kalt. Aber ich konnte nicht so den Finger drauflegen, woran das jetzt eigentlich liegt. Denn also die Geschichte ist ja, hat der Laura erzählt, die hat ja wirklich auch einen Herr der Ringe historischen Hintergrund. Also die kann man schon erzählen, die Geschichte. Auch von den Figuren her ist das ja eigentlich auch okay. Das sind ja alles recht schillernde Persönlichkeiten, nenne ich es mal. Also Helm Hammerhand ist schon ein krasser Dude, aber trotzdem wirkt das alles sehr langweilig oder ich habe mich nie so wirklich invested gefühlt. Und vielleicht können wir da mal so ein bisschen auf Spurensuche gehen, woran das denn liegt. Also ein großer Grund, wenn irgendwie eine Geschichte langweilig ist, dann liegt's zum einen an der Geschichte und natürlich an den Figuren selbst. Vielleicht gucken wir uns erstmal die Geschichte vielleicht nicht, weil wir wollen ja spoilerfrei sein. Vielleicht gucken wir uns erstmal so die Figuren an, genau. Vielleicht liegt das daran. Also, wir haben jetzt hier mit Hera eine Hauptfigur, eine weibliche Hauptfigur. Ist ja auch schon eine Besonderheit im Herr der Ringe-Universum. Das war ja einer der wenigen Kritikpunkte an der Filmtrilogie, die ja, also, ist eigentlich kein großer Wettbewerb. Das ist die beste Filmtrilogie aller Zeiten. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass halt Frauen einfach keine Rolle spielen. Ja. Wobei sie ja schon die Frauenrollen, die es im Buch gibt, wirklich, da haben sie das Größte draus gemacht. Also eigentlich haben die Frauen eine noch kleinere Rolle als im Originalmaterial. Da haben sie ja mit Arwen und mit Eowyn tatsächlich ja noch das meiste rausgeholt. Mhm. Also hier haben wir jetzt eben mal endlich eine weibliche Hauptfigur. Und trotzdem, weiß ich nicht, kann ich nicht so wirklich mit dir mitfühlen. Und ich habe mich so gefragt, woran das liegt. Weiß ich nicht.
Also bei mir lag's dran, ich fand die Figuren jetzt gar nicht so krass. Also beziehungsweise die Figuren waren eher so Karikaturen von Figuren, die sie hätten sein können für mich. Und irgendwie habe mich nicht so emotional mit den Figuren verbunden gefühlt. Also vielleicht nicht mal richtig mit Hera in so ein, vielleicht ein paar Momenten. Ich habe auch überlegt, ob es vielleicht da auch wiederum an der Animationsart liegt, dass eben, wie ich ja eben schon meinte, die Mimik dann eben nicht stark genug war, dass man halt so die Emotionen, die die Leute gefühlt haben, dann auch gefühlt haben. Aber dann wiederum, ich habe ja im letzten Podcast schon über Avatar geredet, wo da ist ja auch wieder die Mimik stärker mit den expressiven Gesichtsausdrücken. Aber nee, ich glaube, es lag wirklich ein bisschen in dem Fall an der Animationsweise, aber auch an den Dialogen für mich. Also ich finde, die Dialoge sind sehr, also ich fand die sehr oberflächlich und nichtssagend. Ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl mit den Dialogen, das Laura beim Arcane-Podcast hatte, dass das immer so Phrasengedresche ist, dass die halt so immer wenn sozusagen, es gibt so ein Gespräch zwischen zwei Figuren und eine Figur, keine Ahnung, muss irgendwo hin, muss irgendwas machen und dann gefühlt räuspert sich die andere Figur erstmal und ist so, das wird ein weiter Weg sein. Das Schicksal ist wichtig und du wirst es meistern. Oder irgendwie so halt so, keine Ahnung, so Sachen, die Leute halt sagen in solchen Situationen. Aber irgendwie nicht so richtig. Also weiß nicht, vielleicht ist es auch jetzt ein persönliches Empfinden und euch ging es anders oder Leuten, die den Podcast jetzt hören, haben sich da irgendwie mehr verbunden mit gefühlt. Aber für mich, irgendwie ist es alles emotional nicht so bei mir angekommen, persönlich, muss ich sagen. Ja, Dialoge und Animationen, Figuren, würde ich sagen, bei mir.
Ja, also die Figuren sind tatsächlich, würde ich dir recht geben, nicht so wirklich richtig interessant. Wobei, ich frage mich dann immer so, also ich meine, Hera ist ja so die super krasse Oberfrau, die halt alles gut kann, also kann super reiten, ist auch eine krasse Kämpferin. Wir sehen ja im Trailer, dass sie es dann tatsächlich mit Wolf, also dem Sohn von Frecker, aufnimmt. Und eine große inspirierende Figur ist sie auch. Wobei das ja schon sehr Herr der Ringe typisch ist. Also du hast ja in den Herr der Ringe Geschichten immer so Figuren, die larger than life sind, die irgendwie super toll in allem sind, was sie können. Insofern, das ist ja jetzt nicht so das Problem, aber vielleicht ist so das Problem, dass sie so niemanden so richtig hat, gegen den sie spielen kann. Also du hast halt in den Herr der Ringe-Filmen, also wenn es jetzt nur die Geschichte wäre mit Aragorn und Legolas, dann wäre auch die Herr der Ringe-Geschichte super langweilig. Du brauchst halt die Hobbits, die halt so auch ein bisschen Comic Relief sind oder die halt auch so die normalen Leute sind. Und du brauchst auch, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Legolas und wie heißt der Zwerg noch?
Gimli?
Gimli, genau. Du brauchst halt so diese Reibereien zwischen dem Zwerg und dem Elb, damit da so ein bisschen Salz in der Suppe ist. Und das fehlt hier so ein bisschen. Also ich meine, sie hat, Hera hat so ihre Kammerzofe, die mal eine Schildmaid war.
Das aber ist die coolste Figur des Films übrigens für mich. Die macht nicht.
Nein, die coolste Figur des Films ist Freharas, das Pferd, das immer hungrig ist und selbst mitten im Kampf mal kurz
abdanced
und einfach isst. Das war der einzige relatable Charakter in diesem ganzen Film.
Ja, sorry Fabian, aber fürs Unterbrechen, aber ja, alles das Pferd gut. War.
Ja, aber ich meine, was macht denn diese Schildmaid Oberyn? Die hat ein paar coole Action-Szenen, aber es ist jetzt zum Beispiel auch, was du gemeint hast, so in den Dialogen, die erzählt halt auch nur Kekssprüche oder Kalendersprüche.
Also, so von diesem Yogi-Tee, wo man immer so einen kleinen Spruch hat, wo man immer so eine Existenzkrise kriegt, wenn man das liest. Nee, aber ja, ich weiß gar nicht, warum fand ich sie eigentlich so cool. Ich glaube, sie war irgendwie so ein bisschen, also sie war so als Frau einfach realistischer so ein bisschen.
Naja, vielleicht. Ich glaube, es liegt auch daran, für was sie hätte stehen können.
Ja.
Also es ist ja auch schon wieder so ein bisschen unterentwickelt. Ich glaube, das, was sie gerade so beschrieben hat, hat bei mir nochmal so ausgelöst, dass ich auch gar nicht so richtig verstehe, was steht eigentlich genau auf dem Spiel. Und eigentlich steht da total viel auf dem Spiel, weil es geht um die komplette Existenz von dieser Familie, von dieser Königslinie. Und irgendwie fühlt man das aber im Film irgendwie gar nicht, dass das dass so da was ist. Ganz Großes passiert, ne? Und das ist ja auch ein ganz großer Einschnitt auch in der Geschichte von Rohan. Und irgendwie wird das Gefühl aber nicht rüber transportiert.
Es ist immer so ein bisschen eher so, das ist jetzt aber ein ungünstiger Nachmittag irgendwie.
Ja, genau.
So das Gefühl.
Ja, wirklich. Das ist aber jetzt ungünstig. Ach, jetzt ist auch noch so ein langer Winter. Naja, gut.
Scheiße.
Aber woran liegt denn das? Also, Laura, vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen. Woran liegt das, dass wir mit den Figuren nicht so wirklich mitfühlen? Liegt das daran, weil die so stoisch sind? Also, Helm Hammerhand ist ja wirklich sehr so dieses Ideal des Königs, der keine Regung zeigt, oder liegt das an den, ja, dass es eben keine Nachleseszenen gibt, oder woran liegt das? Was meinst du?
Auch nicht nur. Ich glaube, man versteht die Motive von den Charakteren nicht richtig, weil nie so richtig klar gemacht wird, was steht für die persönlich auf dem Spiel. Also, es passieren ja wahnsinnig viele Sachen natürlich in diesem Film. Es gibt Gewinne und Verluste, aber immer wenn ein Gewinn oder ein Verlust passiert, verstehe ich nicht, welche Auswirkungen das auf den Charakter hat, weil der Charakter sich nicht wirklich dazu verhält. Und wenn das nicht passiert, dann fällt es uns halt schwer, ja, irgendwie mit denen zu sympathisieren, weil wir ja nicht wissen, okay, war das jetzt gerade, also ich verstehe in der größeren Handlung, also es ist wahnsinnig plotgetrieben, ne, dieser Film. Und Ich verstehe, dass das jetzt passiert ist, um die Handlung weiter voranzutreiben, aber ich verstehe jetzt noch nicht, wie soll ich mich eigentlich fühlen?
Ja,
Und ich denke, darauf lässt sich zurückbrechen.
Nee. Das stimmt. Ich bin auch, also ich muss nochmals positiverweise sagen, weil wir eben noch meinten, die Handlung ist jetzt nicht so kreativ. Ich fand an sich dieses, was sie mit Helm Hammerhand gemacht haben, eigentlich eine ganz coole Idee, wobei ich es dann wiederum auch schade fand, dass er dann halt dadurch so die Hauptfigur-Position wieder eingenommen hat, die ja eigentlich Hera hätte haben sollen. Aber so als Grundidee fand ich es eigentlich ganz cool. Aber ich muss sagen, ich hatte nach dem Film, habe ich mich so zu Laura umgedreht und war so, ich will einen Live-Action-Film über die Shield Maidens. Und so, ja. Das wäre so geil.
Das wäre so geil.
Das wäre richtig cool. Das ist mein offizieller Pitch jetzt hier an dieser Stelle.
Ja.
Mach das bitte. Ja.
Ja, weil das hätte tatsächlich, also das hätte ich auch, bin ich voll bei dir. Das würde ich auch gerne sehen. Und dann aber eben halt mehr noch irgendwie, okay, worum geht's hier eigentlich?
Ich würde dann noch ein bisschen auf diese starke Frauenfigur eingehen wollen, weil das ist ja das Thema des Films. Also es wird von Anfang an von Eowyn eben geframed. Das heißt, also jetzt geht's eben um die Geschichte von Hera, die ja in der Buchvorlage noch nicht mal einen eigenen Namen hat. Aber die war eben doch ganz wichtig in der Geschichte. Und das zeigt dann, oder das will eben der Film dann darstellen. Auf der einen Seite kann das der Film auch einlösen, weil wir haben ja immer wieder, stößt ja Hera auch an Widerstände, reibt sich eben mit ihrem Vater, der nicht will, dass sie mithilft. Sie ist ja eigentlich nur dazu da, um dann irgendwann an einen gondorianischen Prinzen verheiratet zu werden. Und das ist alles, was sie soll. Das ist so ihr einziger Daseinszweck.
Nee, es ist noch krasser. Es ist noch krasser, wie er das sagt. Weil es geht gar nicht um sie, sondern es geht auch um ihn, wie er das erzählt. Also es ist nicht mal das, ich verheirate dich, also er sagt ja dann, ne, ich verheirate dich dann irgendwie mit einem Prinzen aus Gondor und dann bekommst du Kinder. Und dann habe ich Erfolg gehabt. Ich als Helm habe Erfolg gehabt, weil ich meine Tochter verheiratet habe. Und das zieht sich ja durch. Also ich würde gerne, also deshalb, ich würde eigentlich gerne lieber im Spoiler-Part besprechen, weil dazu müssen wir, glaube ich, echt irgendwie tiefer in die Handlung reingehen.
Was mich noch ein bisschen gestört hat, was so dieses Motiv des Feminismus so ein bisschen unterminiert hat. Also zum einen vielleicht noch mal ein bisschen positiv, anders als zum Beispiel jetzt bei Arcane. Arcane wird ja immer so als große progressive Serie gelobt. Aber im Prinzip, also da geht's ja nie um irgendwie Feminismus oder, also alle Figuren sind ja sowohl farben- als auch geschlechtsblind. Also es ist ja vollkommen irrelevant, welche Hautfarbe und welches Geschlecht du hast. Dadurch hat das keinen Einfluss auf die Geschichte und dadurch ist eigentlich Arcane auch nicht wirklich feministisch. Während hier ist ja wirklich, ja, ich will nicht sagen Kern, aber schon irgendwie Kern der Geschichte ist, dass Hera in Anführungszeichen nur eine Frau ist. Auf der anderen Seite, und wir sollen ja auch mit Hera mitfühlen, auf der anderen Seite ist es mir doch an vielen Stellen so sauer aufgestoßen, dass Hera so sexualisiert wird. Also das liegt natürlich zum einen am Anime-Stil, also der Anime-Stil ist halt leider sehr sexualisiert, und das ist halt bei ihr noch mal krasser. Also sie ist halt unfassbar schlank, hat auch große Brüste, die sehr prominent dargestellt werden. Ihre Silhouette wird halt auch sehr oft betont und sie läuft dann ja, das sieht man auch im Trailer, mit diesen seltsamen weißen Reiterstiefeln durch die Gegend, was ja ihre Beine nochmal betont. Und es gibt auch mindestens einen Altherrenschwenk im Film. Also Altherrenschwenk meint man, dass man so von einer Frau so einfach so an den Beinen hochschwenkt.
Auch genannt so, der Fast and the Furious Schwenk.
Ja, um halt den Männern was optisch Schönes zeigen zu können. Und das ist einfach, weiß nicht, das ist wieder veraltet. Das wirkt halt altbacken. Und das ist, wenn man da einmal drauf achtet, dann, weiß ich nicht, fühle ich mich auch so ein bisschen von dem Film auf meine sexuellen Urges reduziert. Und okay, offensichtlich könnt ihr mir keine spannende Geschichte bieten. Dann müsst ihr mich jetzt irgendwie mit einer hübschen Hauptfigur catchen, damit ich dranbleibe. Und da fühle ich mich ein bisschen beleidigt, muss ich gestehen.
Das ist beleidigend.
Ja, schon irgendwie, ja, finde ich.
Es ist auch nicht cool.
Nee, also wir sind jetzt schon relativ weit. Ich würde sagen, wir gehen dann tatsächlich in den Spoiler-Part. Sei denn, Lisa, du hast noch was?
Nichts Unspoileriges.
Okay, dann würde ich sagen, also wir waren jetzt schon sehr kritisch mit die Schlacht der Rohirrim. Aber wenn ich was gelernt habe aus unserem Arcane-Podcast, dann das, wir sollen immer noch eine positive Sache sagen. Und deswegen würde ich jetzt, bevor wir in den Spoiler-Part gehen, noch eine positive Sache sagen, mit der ich euch dann quasi entlasse, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn euch im Kino anschauen wollt. Also die Landschaften sind schon wirklich sehr schön. Und es ist eigentlich auch ein Film, der so relativ gut in die Weihnachtszeit reinpasst. Also zum einen eben durch so die Herr-der-Ringe-Konnotation, aber dann auch, also kein Spoiler, aber in dem Film fällt sehr viel Schnee, was ja auch zur
Was? Jetzt kann ich den Film nicht mehr gucken.
Ja, Spoiler, genau. Ja. Weiß nicht, Lisa, hast du sonst noch irgendwas Positives, was du über den Film loswerden möchtest?
Ja, wie gesagt, ich fand ja diese Helm-Hammerhand-Charakterentwicklung irgendwie ganz kreativ. Und ich mochte die halt diese, nee, was war's denn? War es denn die Zofe? Die fand ich ja ganz cool. Und
ja, das reicht ja. Das ja.
Also ich glaube, es gab schon mal so eine Szene, das ist jetzt aber auch spoilerig irgendwie, wo Hera irgendwie ganz cool eine Stadt verteidigt. Das fand ich auch ganz okay. Nett. Aber ja.
Laura, hast du was Positives über den Film zu sagen noch?
Ja, es gibt eine sehr gute Free Solo Kletteraktion, oh ja, in dem Film für alle meine Seven vs. Wild Drama Freunde da draußen. Und dafür, ja, lohnt es sich, dann reinzugehen.
Und das Pferd, das du eben erwähnt hast.
Und das Pferd natürlich, ja, auf jeden Fall.
Okay, also kann keiner mehr sagen, dass wir zu negativ sind in diesem Podcast. Insofern ist das jetzt eure Spoilerwarnung, wenn ihr die Schlacht der Rohirrim noch nicht gesehen habt und das gerne tun wollt und euch nicht spoilern wollt, dann müsst ihr jetzt auf Pause machen und dann nach eurem Kinobesuch zurückkommen. Also Spoiler, Spoiler.
Ich glaube, wir haben die Leute krass überzeugt jetzt, das mit unserer Positivität.
Ja gut, ich meine, wir sind ja kein Marketing-Tool. Insofern ist das, glaube ich, okay. Aber worüber wir auf jeden Fall noch reden wollten, Laura hat das in unserem Vorgespräch nochmal betont, ist das Motiv der Braut. Also ich meine, das Ganze wird ja dadurch ausgelöst, dass Wulf, der Sohn von Frekka, Hera heiraten möchte und Hera lehnt ab, beziehungsweise auch der, ich glaube, das ist eigentlich irrelevant, weil der Vater lehnt eben ab. Und später im Film, im Finale des Films, zieht sie ein Brautkleid an und reitet dann damit in die Schlacht gegen Wulf. Mhm. Und also der Film lenkt da schon sehr die Aufmerksamkeit drauf auf dieses Motiv. Und Laura hatte da einige schlaue Gedanken dazu.
Nein, mir ist es so aufgefallen, dass es halt irgendwie so wichtig war, weil sie dieses Kleid dann da eben findet und ich überhaupt nicht verstanden habe, warum das jetzt so eine Bedeutung haben soll. Und sie zieht es ja dann am Ende an, um Wulf entgegenzutreten. Und seine Reaktion ist ja, naja, jetzt will ich dich aber nicht mehr heiraten, glaubst, how dare you? Ja. So, ne? Und da steckt halt so viel drin irgendwie in dieser Szene und woran ich genau eben auch festmachen kann, was in dem Film falsch gelaufen ist. Weil erstmal per se, also das Brautkleid steht für das Symbol der Frau in einer Ehe, ne? Und indem sie ihm jetzt genau in diesem Brautkleid entgegentritt, wirft es sie halt wieder zurück auf dieses Motiv der Ehefrau. So, das ist ja erstmal was, wo sie nicht rein wollte, ne? Sie wollte ja genau explizit sagen, ich möchte niemanden heiraten. Und jetzt zieht sie dieses Kleid an. Da, wo sie sich jetzt eben die Kraft rausholt, ist, dass sie dann sagt, na ja, aber ich bin dem Tod versprochen. Was ja ein sehr bekanntes Motiv ist, in der Literatur, auch in Filmen, dass Frauen, also Frauen spezifisch, aber auch andere Geschlechter sagen, okay, ich fühle mich dem Tod versprochen, ne? Das Interessante daran ist, dass du wieder dich selbst nur in der Relation zu jemandem anderen siehst und nicht als eigenständige Figur. Und daran leidet Hera eigentlich die ganze Zeit. Also auch als dann ihr Vater ihr sagt, du schaffst das, du kannst dieses Volk anführen, zweifelt sie daran. auch später, als dann klar wird, irgendwie, okay, sie kommt nicht auf den Thron, sondern ihr
Cousin.
Was ist das eigentlich? Cousin ist das, ne? Kommt auf den Thron, also Freya Love. Er sagt ja dann nochmal zu ihr, irgendwie, eigentlich hättest du das sein sollen. Sagt sie gar nicht irgendwie, ja, stimmt, sondern sie sagt, nee, ist schon okay.
Ich war lieber einfach in der Natur und mal gucken, wo Gandalf ist.
Genau, also sie sieht sich halt eigentlich, also sie stellt sich eigentlich die ganze Zeit immer unten drunter in der Hierarchie. Und indem sie das Brautkleid dann eben anzieht, setzt sie sich wieder in eine Relation zu Wulf in dem Moment. Und das fand ich mega schade, weil warum? Warum musst du das denn machen in dem Moment? Ne? Also warum willst du diesen Kontext da noch reingeben? Und was soll das bei ihm eigentlich auslösen? Und was dann im Film passiert ist, dass es halt eben auch original nichts in ihm auslöst, außer dass er sagt, also außer dass er sie nochmal degradiert und sagt, nee, ich möchte dich ja auch gar nicht mehr, weil jetzt nach dem ganzen Scheiß möchte ich dich gar nicht mehr. Und völlig Bullshit. Ne, weil ich meine natürlich, warum hat er das die ganze Zeit gemacht? Weil er komplett obsessed ist mit ihr und irgendwie nicht loslassen kann, weil er sich einfach wahnsinnig gekränkt fühlt in seiner Männlichkeit, weil sie da am Anfang irgendwie gesagt hat, nee, ich möchte das nicht, ich möchte dich nicht, obwohl er eigentlich sich sicher war, dass sie ihn wollen sollte, so, und dass sie eigentlich auch gegen den Willen von ihrem Vater dann sagen würde, naja, doch, also ich habe schon eine besondere Verbindung zu diesem Mann. Und all das wird halt nicht aufgebrochen und das ist für mich wieder auch so ein Ding, was halt wirklich, es ist halt altmodisch. Es ist wirklich sehr, sehr altmodisch. Und dann kommt halt nochmal, dann kommt noch was rein. Und da bin ich irgendwie bei dir auch irgendwie gerade so, was so den Zeichenstil von ihr angeht. Es kommt nochmal so eine ganz unnötige Romantisierung rein, wenn sie dann in diesem weißen Kleid das dann so weht, irgendwie da lang galoppiert. Und es hat wieder was damit zu tun, in dem Sinne, okay, das ist ja das, wonach alle Frauen streben, dass sie irgendwann mal in einem weißen Kleid irgendwo sein wollen. Und ich weiß nicht, also das hat mich wirklich sehr, sehr irritiert, dass sie dieses Motiv da reinbringen und nicht brechen.
Ich fand's auch einfach ein bisschen random. Also ich verstehe so, dass sie das so gedacht haben, als so ein bisschen als Klammer irgendwie des Films. Aber es wird ja so gesagt, also einmal hat ja dieses Hochzeitskleid nochmal diese Geschichte, weil diese alte Lady da unten im Keller erzählt ja noch irgendwie, ja, dieses Kleid kannst du nicht anfassen, dann ist es irgendwie verflucht, weil ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die Braut, die das tragen sollte, ist dann gestorben oder so.
Ist nicht der Mann gestorben?
Oder der Mann ist, irgendwer ist gestorben und dann quasi, indem sie das anzieht, wächst sie dann ja auch irgendwie in diese Rolle rein von der Frau, die das dann quasi eben nicht tragen könnte oder so. Aber es war ja eher so gedacht als Ablenkungsmanöver, damit halt Wulf so abgelenkt ist davon, dass sie jetzt an diesem Brautkleid da ist und das ihn quasi so provoziert, dass er dann quasi nicht merkt, dass diese anderen Leute da schnell heimlich abhauen. Und er war so gefühlt für 3 Sekunden abgelenkt und dann war das schon wieder vorbei. Und ich war so, also Sophie hat es jetzt irgendwie nicht gebracht so richtig, keine Ahnung. Aber
das habe ich nicht.
Ich weiß nicht. Es war aber auch ein bisschen wieder dieser Badass-Frau-Move, den ich am Anfang meinte. Dieses, oh guck mal, jetzt gibt's diese geile Szene, wo sie jetzt im Brautkleid da lang reitet, aber sie hat das Brautkleid nicht an, weil sie heiraten will und sich den Gendernormen fügt, sondern weil sie eine Badass-Queen ist, sieht diesen Move jetzt, diesen Dude.
Weil sie mit dem Tod verheiratet ist.
Genau. Aber jetzt könnte ich es ist ein Spoiler von einer anderen Serie, wenn ich den Witz mache. Ich fand's ja größtenteils einfach irgendwie auch random einfach. Aber ich würde auch so unterschreiben, was du jetzt dazu gesagt hast, dass es auch irgendwie so weirde Implikationen gibt.
Habt ihr eigentlich auch so gefroren, als sie das angezogen hat? Weil das ist ja ein Kleid, was so hinten einen Rückenausschnitt hat und so. Und ich dachte so, oh.
Hatte sie ihre Rüstungssachen noch unter? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber es wird
ja,
schon recht.
Ja, ich glaube, also so hat eine Hose noch drunter,
ja,
aber
es war schon sehr luftig auf jeden Fall, die ganze Aktion.
Aber sie ist ja eine harte Frau Rohans und die frieren alle nicht, offensichtlich.
Ja, vielleicht, wenn die ganze Zeit draußen rumreiten, frieren die vielleicht wirklich nicht so schnell, weil die einfach das gewöhnt sind, potenziell. Naja.
Es hat halt auch nochmal gespiegelt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Eowyn in diesem weißen Kleid vor die Hallen tritt und dann gibt es irgendwie diese Szene irgendwie, ne, wo sie dann so im Wind steht und irgendwie auf die Weite schaut. Ich glaube, das hatte schon auch nochmal was damit zu tun, dass sie da auch wieder ein Bild holen wollten.
Ja, und Galadriel hat ja auch immer.
Und Galadriel auch. Ja. Aber genau in diesem Rohirrim-Kontext.
Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, weil irgendwie, wir sind dann ja auch in vielen Filmen einfach unzufrieden damit, wenn eben nicht versucht wird, so weibliche Perspektiven reinzubringen. Aber wenn man es halt so seltsam und meiner Meinung jetzt nach auch unzureichend oder inkonsequent macht, finde ich es halt dann, also dann weiß ich auch nicht. Es ist halt einfach schade, weil so viel mehr möglich gewesen wäre.
Ja, ich glaube, das ist halt das, ne? Weil ich glaube, du willst ja dann auch, dass Konventionen gebrochen werden.
Genau.
Und wenn dann die Konventionen aber eigentlich weiter existieren über den Film hinaus, dann musst du dir die Frage stellen, okay, aber warum wurde die Geschichte jetzt erzählt? Und ich glaube, dass wir aber sehr damit, also ich bin damit aufgewachsen, dass eben diese starken Frauenfiguren immer nur bis zu einem gewissen Punkt kommen und die Glasdecke dann halt eben nicht durchbrechen. Also sie sitzen dann nicht auf dem Thron am Ende oder sie sitzen auf dem Thron, um dann zu sterben.
Und wir sind ja auch einfach mit vielen Figuren schon weiter jetzt in
2024. Genau, und wir sind 2024, habe ich das Gefühl, wir haben schon andere Frauenfiguren gesehen, wo die eben, ja, wo schon weiter gedacht worden ist. Und das ist dann halt, ja, das ist dann maximal schade.
Ja, ich bin einfach enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. So.
Aber immerhin heiratet sie am Ende nicht noch irgendeinen Prinzen, sondern darf dann mit ihrer Schildmaid-Zofe ja, durch die Lande ziehen und eigene Abenteuer erleben.
Und einem anderen Mann hinterherrennen, sorry. Aber ja, Gandalf suchen,
meine ich. Genau, Gandalf suchen. Ja, ich glaube, ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten Film über, denn während jetzt in Die Schlacht der Rohirrim so die weibliche Perspektive ziemlich unterrepräsentiert war, hat der nächste Film, glaube ich, umso mehr davon, nämlich Wicked. Reden jetzt über das Musical Wicked, das, was das Marketing ein bisschen verschwiegen hat, Teil 1 von 2 ist. Also das Ganze ist inszeniert von John Murray Chu. Den kennt man als Regisseur von Crazy Rich Asians. Er hat auch schon mal ein Musical adaptiert, nämlich In the Heights. Und das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Musical von 2003 und dem Roman Die Hexen von Oz von 1995. Das ist quasi ein etwas anderer Blick auf das Land Oz und seine Bewohner, die wir aus dem Film Der Zauberer von Oz von 1939 kennen. Fun Fact: Der Film war seit 2009 in Entwicklung und hat sich immer wieder verzögert. Und an einer Stelle hat Universal der Adaption von Cats 2018 zum Beispiel den Vorzug gegeben. Und wir wissen ja alle, ich glaube, da haben die sich dann im Nachhinein ziemlich geärgert.
Oh, Cats.
Ja.
Cats ist, ich habe tatsächlich eben gerade bei der Podcast-Vorbereitung habe ich überlegt, so, oh, müsste ich eigentlich noch mal Cats gucken? Aber ich weiß es wirklich nicht.
Also ich war auch ein bisschen irritiert, also hat jetzt mit Cats nichts zu tun, ich war auch so ein bisschen irritiert, als ich so die ersten Trailer, von den ersten Trailern gehört habe, weil so, ist Universal nicht ein bisschen spät? Ich meine, vor ein paar Jahren hatte Disney ja diese Phase, wo sie jedem Fiesling ihrer Filme ein eigenes Prequel spendiert haben, siehe Maleficent oder Cruella. Und ich dachte irgendwie erst so, der Film gehört dazu. Aber nee, Oz hat ja mit Disney überhaupt nichts zu tun. Das ist ja eigenständig. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass der Gesang der Schauspielenden nicht vorab separat im Studio aufgenommen wurde, sondern live während der Dreharbeiten im Set aufgenommen wurden, so wie bei Les Miserables oder Rocketman.
Wie? Ich meine, es gibt so ein Behind-the-Scenes-Video, das müsst ihr euch mal alle gönnen, Leute, wo Cynthia, wie spricht man sie aus? Cynthia Erivo, einfach in so einem Gestell hängt, in so einem Bluescreen-Raum, durch die Gegend fliegt, dabei halt Schauspieler, versucht nicht aus diesem Ding da rauszufallen und einfach perfekt singt. Und ich bin nur so, wie ist das menschlich möglich? Wie geht das? Das ist einfach krass.
Ja.
Ja.
Insane. Also, worum geht's für die Leute, die das Musical nicht gesehen haben im Broadway, so wie ich? Also, spielt alles im Land von Oz. Es geht um Elphaba. Die ist seit der Geburt grün und wird deswegen von allen gemieden. Und ihre Schwester Nessa kommt auf so auf ein Internat und ihr Vater schubst sie dann so mit so, ja, begleite mal deine Schwester, pass mal auf sie auf. Und in der Schule trifft dann Elphaba auf Gelinda zusammen, die ist so die beliebt, die ist genau das Gegenteil von ihr. Also die ist beliebt, alle mögen sie, alle hängen an ihren Lippen. Und die beiden müssen sich dann auch noch zu einem Übel ein Zimmer teilen. Und dann passieren ganz viele lustige Sachen.
And they were roommates.
And they were roommates, ja. Also man muss dazu sagen, ich mag Musicals nicht besonders. Also Musical-Folgen in Serien finde ich auch eher nervig. Und ich habe jetzt in diesem Jahr auch sogar zwei Musicals geguckt, nämlich Moana 2 oder Joker Folie 2. Und die haben mich beide hart gelangweilt. Mm. Ja, also ich war jetzt auch nicht so besonders begeistert, als ich dann in den Film gegangen bin. Vor allem auch mit der Aussicht, ich wusste von vornherein, die haben nämlich die Pressevorführung so spät gelegt, ich kann mir den Film nicht zu Ende angucken, weil ich irgendwann gehen muss, weil ich sonst irgendwann in Geltendorf strande oder so und nicht mehr nach Hause komme. Also da war dann so meine Laune jetzt nicht die beste.
Hast du Defying Gravity jetzt gesehen oder nicht?
Nein, habe ich nicht. Ich musste vorher gehen.
Oh, nein.
Ja. Ja, so, also Wicked ist so ein Musical, ein Gegenentwurf zu einem klassischen Film, den ich auch nie gesehen habe, muss man auch noch dazu sagen. Also ich habe das Sequel zu, wie heißt es schnell, Der Zauberer von Oz geguckt, aber nicht das Original. Also
okay, ich
ganz schweres Standing hatte der Film. Mhm. Aber mit dem dritten Song, The Wizard and I, beziehungsweise dem ersten von Elphaba, da war es um mich geschehen und mich hat der Film überzeugt.
Oh.
Weiß nicht, wie war das bei euch? Wart ihr sofort Feuer und Flamme von dem Ganzen?
Also ich glaube, also ich bin ja eigentlich auch nicht so ein krasses Musical-Babe. Ich bin nicht so jetzt super anti, glaube ich, aber ich bin so ein bisschen so, ich glaube, ich verstehe Musical-Filme auch immer nicht so, weil das auch immer noch so eine ganz eigene narrative so Struktur oder Filmrealität hat, die sich so ein bisschen unterscheidet von anderen Filmrealitäten, weil ja eben dann auf einmal Leute in Gesang ausbrechen und ich sitze dann halt auch manchmal so und bin so, jetzt singen sie auf einmal alles, was sie denken, okay, na gut, okay, let's go. Und aber also ich immer, wenn ich Musical-Filme jetzt oder zuletzt jedenfalls, wenn ich mal so Sachen, Musical-Sachen gesehen habe, war ich so, ah, vielleicht sollte ich versuchen, ein bisschen mehr auch mal in diesen Musical-Film-Vibe zu kommen. Und jetzt bei Wicked war ich tatsächlich schon vor dem Film eigentlich relativ gehypt, weil ich die beiden Hauptdarstellerinnen halt auch richtig cool finde. Und ich habe halt, jetzt haben wir in der Pressevorführung den Film tatsächlich auf Deutsch geschaut, aber ich habe zum Beispiel, ich glaube vor allem 2020, 2021 sehr, sehr viel Ariana Grande gehört. Also es war auf jeden Fall in meinem Spotify-Rap drin. Und ja, da war ich auf jeden Fall schon positiv eingestellt generell. Und ich glaube, im Film dann hat es mich eigentlich gehabt, als ja Ariana dann da, also Glinda, aus dem Himmel geflogen ist und dann die Leute angefangen haben, so einen happy Song darüber zu singen, dass eine Hexe gestorben ist. Und ich fand es irgendwie so absolut weird, dass die, also es ist jetzt wahrscheinlich kein Spoiler, weil man die Songs kennt, weil das schon so alt ist, das Musical, aber naja, weiß ich nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass voll viele Leute das Musical weder gesehen haben, noch die Geschichte kennen,
ja,
noch den Film jetzt gesehen
haben. Aber ich, ja gut, muss ich auch sagen, eigentlich wäre es für mich jetzt auch ein Spoiler gewesen, weil ich kannte das Musical jetzt, oder ich kenne es auch immer noch nicht. Und ich kannte auch die Geschichte nur so richtig oberflächlich, was dazu führt, dass ich gegen Ende von einigen Dingen ich war sehr sauer und sehr beleidigt. also einfach von Figuren, weil ich nicht wusste, was.
Aber ich glaube, man weiß schon, wie das Ganze oder in welche Richtung das Ganze
geht.
Ja,
genau.
Ich meine, die gesamte Geschichte wird ja in der Retroperspektive erzählt und die war jetzt auch für mich nicht so überraschend, vor allem selbst wenn man den Film Der Zauberer von Oz nicht geguckt hat, du weißt ja genau, worum es geht. Du weißt ja, da gibt es eine Wicked Witch of the West und du weißt genau, wie in jedem Film, dass die Bösen am Ende eben nun scheitern und ja besiegt werden. Insofern, das war alles jetzt keine große Überraschung für mich.
Ja.
Und das macht ja auch den Reiz von dem Ganzen aus, dass du halt weißt, wie das Ganze ausgeht und dann aber quasi so siehst, wie zwei, die dann am Ende von der Geschichte so auf der also scheinbar vielleicht und vielleicht auch nicht, auf dem gegenüberliegenden Spektrum von Gut und Böse stehen, wie die da hingekommen sind. Und das ist ja eigentlich das, was das ganz interessant macht.
Ja, Also Laura war auf jeden Fall auch vorher krass gehypt. Laura hat 2 Wochen vor dieser Pressevorführung über nichts anderes, außer über Wicked geredet, glaube ich. Also
ich habe auch alle terrorisiert, als wir da hingekommen sind ins Kino, weil ich den grünen Deckel verloren habe von dem Elphaba-Fanbecher.
Oh, den wollte ich mir eigentlich hinstellen als Wasserbehältnis. Also es war so ein Fanscreening, vielleicht waren einige von euch ja sogar da. Und man konnte sich quasi so entweder einen rosa Becher oder einen grünen Becher holen. Und dann hat Laura aber halt, wie gesagt, irgendwie ihren Deckel verloren, hat dann erstmal so, ich bin halt so angekommen, habe erstmal so alles irgendwie hingelegt. Ich war auch so ein bisschen müde an dem Tag und habe mich halt auch mit unserem Kollegen unterhalten und Laura so alle 2 Minuten, steht jetzt noch jemand auf und kann mir dann jemand noch einen Deckel mitbringen? Und irgendwann sind wir dann aber...
Ich habe Lisa vorher schon eine Nachricht geschickt, weil sie ja später als wir kam. So, wenn du reinkommst, bring mir einen grünen Deckel.
Das hab ich aber nicht gelesen, aber ich meine, dann muss ich natürlich nochmal irgendwann aufs Klo und dann hat sich das ja glücklicherweise dann ergeben. Aber ja, Laura war invested auf vielerlei Ebenen.
Auf sehr vielen Ebenen, ja.
Der Film war bei euch auch auf Deutsch, oder?
Ja.
Ja, aber also bei uns, ich habe ja die Pressevorführung in München geguckt, da waren dann die normalen Dialoge auf Deutsch und die Songs auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Das fand ich ganz weird.
Das ist wirklich weird. Dann, ich war am Anfang tatsächlich auch ein bisschen traurig darüber, dass es jetzt auf Deutsch war, weil ich den Soundtrack halt die ganze Zeit schon gehört hatte und es halt dann auf Englisch hatte und weil ich, wie gesagt, ja auch Ariana gerne hören wollte. Aber ich war auch tatsächlich auch sehr begeistert von dem deutschen Soundtrack dann. Und die Mischung finde ich jetzt auch interessant tatsächlich bei dir.
Und die Untertitel haben mich vor allem voll gestört, weil die nicht den Gesang übersetzt haben, sondern nur den Sinn. Also es war nämlich der Text der eingedeutschten Songs. Und wenn ich also auf einmal auf die Untertitel geguckt habe, dann hat mich das total irritiert, weil du da nicht die Übersetzung gelesen hast, sondern irgendwas anderes. Und hat mich voll rausgehauen. Also das war wirklich seltsam. Aber ich finde, du kommst gut rein. Also ich bin ja jetzt kein großes Geheimnis, nicht der größte Fan von deutschen Synchronisationen. Wir versuchen ja immer, die Filme auf Englisch zu gucken. Aber hier kommst du dann irgendwie in den Groove so rein und dann macht das Ganze auch Spaß. Und hat mich jetzt nicht weiter gestört.
Ich fand halt, bei uns in dem Fanscreening war es ja so, also wir haben ja den Film, in der deutschen Version werden die Dialoge und von anderen Charakteren gesprochen, anderen Menschen gesprochen, als die Songs dann gesungen werden. Das sind immer 2 Personen so. Also für Elphaba gibt es zum Beispiel eben eine Synchronsprecherin und dann eben aber noch eine Sängerin. Und die Sängerin, die waren bei uns im Kino mit dabei. Und das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Vibe dann eben gegeben. Also Sabrina Weckerlin war da. Und ich bin ja totaler Fan. Ich finde sie total toll. Ich finde, sie hat so eine ganz super tolle Stimmfarbe einfach. Und sie saß auch noch so schräg irgendwie vor uns und ich konnte so ihre Reaktion auf dann das Publikum sehen. Und bei uns gab es halt immer zwischendrin Szenenapplaus nach bestimmten Songs, weil du halt wirklich so gemerkt hast, okay, alle waren so krass mit dabei. Und das war irgendwie, hat dem natürlich auch nochmal eine andere Ebene gegeben, ne? Weil man irgendwie so das Gefühl hatte, man ist wirklich auch Teil von einer Community hier gerade und man erlebt hier was gemeinsam. Es war mega schön.
Ja, das stimmt.
Was ich mich zwischendurch gefragt habe, war, alle sind ja arschig zu Elphaba. Und warum ist das aber jetzt nicht schlimm? Also warum stört mich das nicht in meinem Enjoyment von dem Film? Denn wenn wir das mal vergleichen, stellt euch vor, ihr guckt irgendwie einen Harry Potter Film und alle Zauberer und Hexen sind alles Volltrottel und oder Arschlöcher. Also mich wird das mega stören, mich wird das total in der Immersion stören, aber hier irgendwie nicht. Und ich glaube, es liegt daran, weil es ja gar nicht so um die Welt von Oz geht, die ist so zweitrangig, obwohl sie wirklich wunderbar kreativ und teilweise auch wirklich beeindruckend dargestellt wird. Aber es geht in erster Linie eben um die Figuren, Elphaba und Glinda. Und Wicked ist eben nicht Harry Potter, also keine große Überraschung da. Und deswegen, weil das eben auch alles aus ihrer Perspektive dargestellt wird und es genau darum eben geht und darum, wie sie von ihrer Umwelt wahrgenommen wird, hat mich das nicht wirklich gestört. Weil der Film will ja, dass wir mit Elphaba mitfühlen und mitfiebern. Und das war ein sehr effektives Mittel, fand ich.
Naja, und vor allen Dingen bei Musicals per se ist es ja immer alles so ein bisschen nochmal drüber. Und das gehört dann halt einfach auch zum Genre, dass man alles, was passiert, nochmal sehr unterstreicht. Ich glaube aber, es hat natürlich auch was damit zu tun, was ja so eins der Hauptmotive von dem Film und dem Musical ist, ist ja diese moralische Ambivalenz. Und dass alle so scheiße zu ihr sind, führt ja zu was. Und das macht sowohl was mit ihr, aber es macht was, und es macht was mit den Leuten, die so sind und wie sie dann irgendwann darauf nochmal zurückblicken, so wie im Fall von Glinda. Und es macht aber auch was mit uns, weil wir ja auch erstmal verstehen müssen, okay, wie konnte es denn bitte dazu kommen? Weil wir wissen ja eben, also wir wissen, wie der Film anfängt. Wir sehen direkt in den ersten paar Minuten in dem Film, okay, das ist jetzt das Ende. Und wir wollen natürlich verstehen, okay, wie ist das denn jetzt passiert? Und auch gerade mit dem Vorwissen irgendwie, wenn wir dann den Film von, also Der Zauberer von Oz gesehen haben von 1939, glaube ich, ne?
Ja.
Dann, der ist ja wahnsinnig schwarz und weiß, ne? Da gibt es ja das Gute und das Böse. Und das Böse wird besiegt. Und natürlich in dem Fall, wenn wir jetzt auf der Seite von dem vermeintlich Bösen stehen, wollen wir natürlich wissen, okay, wie ist es denn sowohl passiert, dass jemand böse geworden ist vielleicht? Oder wie konnte es passieren, dass wir ihn als böse oder sie als böse gesehen haben? Und da bin ich voll bei dir, wenn du sagst, ne, das ist in den letzten Jahren ja irgendwie schon häufiger mal so angeschaut worden in der Filmgeschichte, eben zum Beispiel durch Maleficent. Und das finde ich halt irgendwie, und da, also da war ich so interessiert dran, oder das ist so ein Hauptmotiv, was mich halt irgendwie bei diesem Film immer wieder fasziniert, ist dieses, das Motiv von Hexen und wie werden Hexen dargestellt und inwieweit werden Hexen irgendwie in der Popkultur irgendwie, inwieweit wird das gebrochen, ne? Die böse Hexe, inwieweit sind sie dann wirklich böse? Also auch gerade, wenn wir jetzt irgendwie an Agatha denken oder an Wanda denken.
Agatha.
Ja, dann, genau, sind das halt lauter so Motive, die ich halt mega, mega spannend finde und wo ich natürlich total abgeholt war irgendwie von dem Film. Und ja, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es auf das große Ganze einfach einzahlt.
Ich glaube auch, also das, was ihr gesagt habt und auch, dass ja die Leute, die sie so schlecht behandeln, sind ja auch so eindeutig, werden ja auch so eindeutig im Unrecht dargestellt. Und es ist ja auch, was du eben mit diesem Überzogenen meintest, also es ist ja sehr, ja so komikhaft irgendwie, wie die eigentlich reagieren. Man weiß ja, okay, das ist jetzt total albern und irgendwie blöd, was sie machen. Und wenn, keine Ahnung, jetzt Glinda sich irgendwie in der Szene, weiß nicht, so dramatisch aufs Bett fallen lässt, weil sie so nicht ihren Willen bekommt und es halt so richtig übertrieben ist, ist es halt campy und man weiß halt so, okay, das ist jetzt nun mal eine komplett übertriebene Reaktion. Und ich glaube aber auch, dass der Zeitpunkt, wo dann quasi Glinda und Elphaba zusammengeführt werden, dass das auch ein guter Zeitpunkt im Film ist. Also wenn man das jetzt noch länger so durchgezogen hätte wie im ersten Teil des Films, hätte man wahrscheinlich schon irgendwann gedacht, okay, es ist schon ein bisschen, also unterstützt dann vielleicht noch das Motiv des Films, aber es ist dann schon auch ein bisschen anstrengend zu gucken.
Hm. Ja. Ich finde halt auch, dass Cynthia Erivo halt richtig, richtig stark spielt. Also diese Figur Elphaba, die ist halt anders als Hera, die ist halt richtig dreidimensional. Also du hast sowohl eine, die so ein emotionales Korsett oder so eine Rüstung aufgebaut hat, die immer in so einer Verteidigungsstellung ist. Das merkt man ja auch in ihrer allerersten Szene mit Fiero, über den vielleicht später noch reden. Aber auf der anderen Seite merkst du dann auch in gewissen Szenen, dass sie das zwar schon kennt, aber dass es trotzdem immer noch sie verletzt. Gibt so diese eine Szene in der Disco, die richtig stark gespielt ist. Und das macht so, also sie ist sowohl zum einen eben so eine Figur, die unterdrückt ist, die verletzt ist. Aber dann zum Beispiel in diesem Song, The Wizard and I, da hat sie aber auch manchmal so Anflüge von so ich bin was Besseres. Also das ist vielleicht zu hart ausgedrückt, aber so manchmal versprüht sie auch, oder gibt es so Anleihen von jemandem, der irgendwie sich über die anderen Leute erhebt, sage ich mal. wenn ich verstehe, was ich meine. Und das macht das, also das ist echt eine sehr spannende Figur. Und ich werde auf jeden Fall den Film mir nochmal angucken, diesmal dann auch komplett auf Englisch. Bin dann sehr gespannt auf das Finale. Ich habe dann natürlich, kein Spoiler an dieser Stelle, ich habe dann natürlich danach bei Wikipedia das nachgelesen und ich bin halt genau vor dem Twist im Finale bin ich eben, muss ich leider gehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich bin dann auch sehr gespannt, wie es dann mit der, also mit ihr weitergeht, mit der Figur. Aber Elisa, du hast ja vorhin dann eben das erzählt, dass es dann auch mit Gelinda dann so eine gewisse Wandlung erfährt und das dann, weil es sonst vielleicht zu anstrengend oder zu nervig wäre. Und dann möchte ich noch mal ein bisschen über Gelinda reden von Ariana Grande, die, glaube ich, den Spaß ihres Lebens hatte mit dieser Figur.
Aber Fun Fact auch, Ariana hat auch schon jahrelang die ProduzentInnen oder Verantwortlichen für diesen Film harassed eigentlich, weil sie unbedingt diese Figur spielen wollte. Und sie hat halt die ganze Zeit immer so nachgefragt, na, castet ihr jetzt schon dafür? Kann ich vorbeikommen? Und jetzt? Wie ist es jetzt? Castet ihr jetzt schon dafür? Und dann hat sie es halt auch bekommen. Und ich glaube, das war einfach so ein Lebenstraum von ihr, dass sie einfach, wie du jetzt gesagt hast, das merkt man ihr einfach an.
Merkt man so krass, ja. Und das kommt ja dem Film wirklich zugute. Und währenddessen ist mir so der Gedanke gekommen, dass Wicked hier ja so Film- und Serienkonventionen ja schon ziemlich auf den Kopf stellt. Also normalerweise, ich hoffe, ich kann das jetzt gut darstellen, also normalerweise werden uns ja Bösewichte so näher gebracht, dass wir ihre Motivationen und vor allem die Umstände erfahren, wie diese Motivationen entstanden sind, so dass wir dann letztlich zu dem Schluss kommen, ah, die Figur kann letztlich nichts dafür, böse zu sein, oder wir können das nachempfinden. Und Wicked macht genau dasselbe, nur umgekehrt mit Gelinda, finde ich zumindest. Denn die kann ja nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Ihr wurde seit ihrer Kindheit alles nachgeschmissen. Alle himmeln sie an und bestätigen sie in jedem Pieps, den sie von sich gibt.
Ja.
So im Prinzip ist sie so, weiß nicht, Regina George aus Mean Girls. Und nochmal, dafür kann sie ja nichts. Also eigentlich können wir dann ja auch ihr eigentlich nicht böse sein dafür, fand ich so.
Ja, ich finde auch, sie ist eine total interessante Figur, weil sie so viele Facetten hat. Also sie hat halt einmal das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Arrogante und Verwöhnte und dass sie es halt gewöhnt ist, dass immer alles so nach ihrem Willen läuft. Aber dann hat sie auch wirklich diese Hilfsbereitschaft und diese Empathie, auch wenn sie dann ständig sagt, oh, guck mal, wie hilfsbereit ich bin. weil sie ja eben diese Resonanz ja auch gewöhnt ist von allen Leuten, die ihr ständig sagen, dass sie halt so toll ist und so hilfsbereit. Und irgendwie steht das so in so einer interessanten Balance, vor allem gibt's ja auch mehrere Momente dann im Film, wo man dann halt auch so denkt, okay, jetzt durch die Beziehung auch zu Elphaba lernt man sie jetzt eben wirklich auch als diese Person kennen, die eben anderen Menschen auch gut tut, aber dann gibt's halt Momente, wo es drauf ankommt, knickt sie halt doch wieder ein und fällt so in ihr altes Muster zurück. Also sie macht dann halt in vielen Momenten einfach das, was ihr dann gut tut, und ich finde, dass Ariana Grande das einfach mit so einer richtig guten Mischung auch spielt, also diese Ernsthaftigkeit, die drin ist, aber auch dieses komplett Überzogene. Auch Cynthia Erivo ist auch ein Star einfach. Also aber beide, ach, I don't know, das ist so cool. Aber man merkt schon, wir sind irgendwie begeisterter von diesem Film als von dem ersten Film, über den wir gesprochen haben. Ich habe auch meinen, wisst ihr noch damals, als ich in House of the Dragon aus Versehen was anhatte, was so ein bisschen leicht grünlich war und ich dann vor Scham fast im Boden versunken bin, weil es nicht meine Absicht war. Zu Recht auch. Jetzt an diesem heutigen Tage ist es meine volle Absicht, dass ich dieses grüne Oberteil trage, möchte ich auch mal zum Protokoll geben.
Ja. Es kommt dann ja noch eine weitere Figur, die dann auftritt, etwas später im Film, Fiero, dargestellt von Jonathan Bailey, den wir alle aus Bridgerton kennen. Und hat auch eine sehr coole Einführung zusammen mit Elphaba. Und ist auch ein sehr interessanter Charakter, weil so auf den ersten Blick ist er so, weiß ich, das männliche Gegenstück zu Gelinda, also jemand, der super schön ist, so aus einem reichen Haus kommt, dem auch alles nachgeschmissen wird und dem auch alle irgendwie zu Füßen liegen. Und dann stellenweise scheint da aber so mehr durch, was ich sehr interessant fand. Und Elphaba ist so eine, die das Ganze so ein bisschen durchschaut. Also den fand ich auch sehr interessant und ich bin auch sehr gespannt, wie es dann mit ihm weitergeht.
Aber er durchschaut sie auch.
Ja.
Das ist halt das Spannende daran. Also und zwar direkt von Sekunde 1. Das fand ich irgendwie in der Dynamik zwischen den beiden toll. Ich glaube, Jonathan Bailey hatte auch den Spaß seines Lebens.
Ja, ich liebe Jonathan Bailey. Er ist einfach so eine Queen irgendwie. Also er hat auch so viel einfach Persönlichkeit und Aura versprüht in diesem Film. Es war echt. Das Einzige, was ich ihm nicht verzeihen kann, ich glaube, es ist jetzt kein Handlungsspoiler, aber es gibt eine Musical, also eine Gesangsszene, also quasi seine Szene, sein Song, wo er über Bücher rübertritt. Und er läuft einfach auf Büchern die ganze Zeit. Und das hat mich so, ich war so, hö, und dann habe ich mich zu Laura umgedreht, weil ich so erschrocken davon war, von dem, was gerade sich vor meinen Augen abspielt. Aber das kann ich ihm, glaube ich, doch irgendwie verzeihen. I guess. Vielleicht.
Vielleicht. Ja, also wir sind alle sehr begeistert von diesem Film, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf. Die Schauspielenden sind großartig. Der Film sieht auch einfach auch richtig, richtig gut aus. Die Sets auch, dafür war Hook von 91 die Inspiration. Also sie wollten möglichst viele echte gebaute Sets und wenig CGI. Klar, manchmal sieht's halt wirklich aus wie ein Set. Manchmal aber auch, also wirklich so, dass ich mir vorstellen könnte, ah ja, okay, so sieht die Smaragdstadt zum Beispiel aus oder so sieht so dieses oder jenes aus. Also richtig toll. Die Songs, obwohl es gar nicht so viele Songs sind, wenn sie da mal kommen, sind sie also sehr erinnerungswürdig und
der gehen Score auch gut ist ins auch Ohr. Gut. Ich habe gerade den Score gehört zum Schreiben. Der ist sehr schreibfreundlich, vor allem Leute, die gerne Filmmusik beim Schreiben hören.
Ja, also mein Lieblingssong ist ja What Is This Feeling? Wisst ihr, wen ich meine?
Ich weiß gar nicht.
Das mit Loathing.
Oh ja.
Adulterated Loathing. Weiß ich, den fand ich großartig. Was ist denn euer Lieblingssong?
Defying Gravity auf jeden Fall.
Ja, das ist schon ein geiler Song. Ich meine, Popular ist halt auch immer witzig. Popular. Ich finde aber den Anfangssong, weil der einfach so skurril ist, finde ich den auch witzig. Und ich liebe, wie der anfängt, weil der halt erstmal mit diesen Fanfaren so ein bisschen, das erinnert halt an so ganz alte, halt eben diese Soundtracks oder diese Partituren aus dieser Zeit, so aus den 20ern, 30ern. Da sind so einige Noten, die haben mich auch so ein bisschen an hier Metropolis an den Soundtrack auch erinnert. Und dann geht es über in dieses und dann kommt halt so ein Beat auf einmal rein. Und ich finde diese Kombination von diesem Intro irgendwie so geil. Deswegen feiere ich den Song auch.
Der spielt auch tatsächlich nochmal auf den alten Film an, oder? Der
greift was vom alten Film auf. Ich glaube, ziemlich mit Absicht. Ja.
Aber ist das wahrscheinlich auch die Stelle, wo wir die Crew aus dem Originalfilm sehen, oder?
Oh, das weiß ich nicht, vielleicht, aber da kann ich mir auch vorstellen, dass sie da, ich glaube, das war ja später mit denen, als wir die sehen.
Doch, gleich am Anfang. Die rennen ja dann da den Weg lang, ne?
Irgendwie in meinem Kopf war das als später abgespeichert, aber es würde durchaus mehr Sinn ergeben, wenn es am Anfang war. Also ja, vielleicht erzählen wir Fake News, vielleicht auch nicht gerade. Also, aber meint ihr, es war am Anfang? Ist ja auch nicht so wichtig eigentlich. Können wir nochmal überprüfen, indem wir noch 10-mal in den Film gehen.
Ja. Auf jeden Fall. Ich frag mich die ganze Zeit, habt ihr Wednesday gesehen auf Netflix?
Ja, natürlich.
Habe ich nicht gesehen, das ist gar nicht so natürlich. Ich wusste nicht, ob ich es schauen kann, ob es gruselig ist.
Oh Gott, nein, es ist nicht gruselig.
Nee, okay, weil es sah so dunkel und düster aus. Ich habe diesen Addams Family Film, den ersten, aber gesehen. Und das ist ja das.
Aber der ist ja auch nicht gruselig.
Nee, genau, der ist nicht gruselig.
Ja, nee, es ist nicht gruselig, das kannst du gucken. Okay. Ich fand, was mich zwischendrin immer wieder so gepackt hat, war, also die haben ja schon relativ viel übernommen vom Musical Wicked, ne? Und ich frage mich gerade irgendwie so die Leute, die jetzt das Musical nicht vorher gesehen haben, inwieweit die Motive aus Wednesday wiedererkennen und quasi diesen Schritt vorher irgendwie aber nicht kennen.
Ah,
also
so.
Dass das dann wieder irgendwie darauf sich beruht.
Was wurde denn übernommen?
Jetzt, kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Die Connection habe ich jetzt nicht verstanden.
Naja, sowohl die Mitbewohnerin in dem Zimmer, das ist ja was irgendwie in Wednesday aufgegriffen wird und auch diese absolute Diskrepanz zwischen den verschiedenen Stilen. Mhm. Einmal irgendwie dieses Bunte und das Pinke und auf der anderen Seite das Schwarze. Und das wird ja bei Wednesday eben auch irgendwie so erzählt. Und auch die Tanzszene.
Mhm. Oh ja, stimmt. Ja.
Das sind so zwei Motive, die bei Wednesday definitiv aus dem Musical eigentlich kommen. Und ich frage mich halt, ob die Leute, die jetzt nur den Film sehen und nur die Serie davor gesehen haben, ob die verstehen, dass der Schritt vorher da noch gefehlt hat quasi, dass es bei Wednesday schon ein Zitat ist.
Mhm. Oh, das war eine der wenigen Sachen, die ich auch mitbekommen habe. Dieses Meme mit diesen Farben und Schwarz und das, wie heißt sie denn, Jenna Ortega Corona hatte, als sie die Tanzszene gefilmt hat.
Oh, krass.
Ja.
Krass. Aber um das nochmal zu sagen, im Vergleich finde ich Elphaba die viel interessantere Figur als Wednesday.
Ja.
Natürlich. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Elphaba ist...
ich kann auch nicht drüber sprechen, weil ich die Serie nicht geschaut habe. Oh Mann, ich muss die echt mal nachholen. Es kommt ja auch bald die zweite Staffel raus.
Also Wednesday war unfassbar erfolgreich und ich fand sie sehr mit, muss man dazu sagen. Ist so eine typische Netflix-Serie. Also,
krass, okay, weil die ist ja super abgegangen. Ich dachte, das ist so auf dem Level wie so, keine Ahnung, so Squid Game oder Bridgerton.
Deshalb meine ich das ja. Das ist halt so krass, weil ich glaube, dass die meisten Leute halt Wednesday sich Wednesday ist für mich so eine Gen-Z-Serie von Leuten, die noch nicht so viel vorher gesehen haben und die Sachen noch nicht richtig wiedererkennen.
Burn.
Und das geil finden. Weil sie halt, die Motive sind geil, aber sie verstehen nicht, dass die woher kommen, dass das Zitate sind. Okay, sorry Leute, wenn ihr Wednesday geil findet, weil, also ich verstehe es ja. Ich glaube, wenn ich Wednesday als erstes gesehen hätte, dann würde ich Wednesday auch krass abfeiern.
Aber es muss ja auch immer wieder neue Interpretationen geben für die neuen Generationen und für die Jüngeren unter uns.
Genau.
Ja.
Ich bin einfach zu alt dafür.
Also wir sind ja schon sehr, sehr positiv, aber ich hatte auch so, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, so, okay, wie viele Punkte gebe ich dem jetzt eigentlich? Und ich war so, also sehr lange so, okay, eigentlich 5 Sterne, 5 von 5 Sternen, hab da jetzt eigentlich keinen, no notes, 5 Sterne, no notes. Aber dann, weil wir ja in diesem Podcast auch ein bisschen kritischer sind, bin ich dann nochmal so ein bisschen, habe ich doch mal ein bisschen härter drüber nachgedacht und auch mal ein bisschen so, okay, aber was könnte ich denn jetzt irgendwie kritisieren? Und eins, ich brauche irgendwas. Und eins ist mir eingefallen oder eins ist mir aufgefallen und zwar ist jetzt so ein Mini-Spoiler. Also es in dem Film gibt es so einen zweiten Storystrang, wo so, also und es ist eigentlich auch kein großer Spoiler, dass zum Beispiel bei dem Film Der Zauberer von Oz, der hat ja auch schon damit gespielt, so mit dem Bild der Fassade. Also du hast irgendwie eine Fassade, die irgendwie besonders toll ist und dahinter gibt es dann noch irgendwelche unterliegenden Geschichten, die eben ein ganz anderes Bild von dem zeigen, was es ist. Und hier in Wicked ist das auch so, zum Beispiel die Tiere, also in der Welt von Oz leben Menschen zusammen mit Tieren, die sprechen können und zum Beispiel an der Schule unterrichten ja auch einige Tiere. Aber dann gibt's so, ja, Rassisten kann man die ja eigentlich nennen, so Speziesisten, die halt Tiere also in Käfige stecken wollen. Und das ist so ein Konflikt in dem Film. Und ich finde, der ist etwas unterentwickelt. Also es ist jetzt so, ja, auf einer rationalen Ebene kann ich verstehen, warum Elphaba so interessiert ist am Schicksal der Tiere, aber emotional irgendwie nicht so. Und das Thema spielt im Großteil des Films, muss man ehrlich sein, auch gar keine Rolle. Also theoretisch hättest du es auch rausstreichen können, finde ich.
Ich muss dir krass widersprechen.
Okay.
Krass, okay.
Ich muss dir krass widersprechen.
Jetzt geht's los.
Weil ich glaube, es spielt im zweiten Teil eine größere Rolle.
Mhm.
Und es wird jetzt halt eben als Motiv angelegt. Und es hat total viel mit Elphaba zu tun. Weil da ja was reproduziert wird, was sie an eigenem Haut und Leib ihr Leben lang erfahren hat, nämlich Fremdenhass. Mhm. So, ne? Also, und das, natürlich macht das was mit ihr und natürlich, und ich merke das richtig irgendwie, also ich merke das physisch bei ihr irgendwie, was das bei ihr auslöst. Und ich finde es deshalb auch so stark, wie gut sie das dann durchtragen, wie die Leute um sie rum darauf reagieren, ohne jetzt zu spoilern, wer da wie reagiert.
Mm. Ja, es ist ja auch so ein bisschen, also die Tiere oder die Behandlung der Tiere ist ja dann so eine Allegorie auf Faschismus und dann ist sozusagen Elphaba, also da wird dann sozusagen die Brücke geschlagen zu dem, was es in der Realität dann eigentlich wäre. Aber ich kann es so ein bisschen verstehen in dem Sinne, ich finde, es war für mich an sich also klar, oder die Rolle oder die die Wichtigkeit davon ist mir schon klar geworden, aber ich kann auch verstehen, wenn man so 1-2 Szenen vielleicht noch mehr hätte haben wollen, die das noch ein bisschen mehr unterstützen, auch wenn die eigentlich relativ gut verteilt waren über den Film, also ja am Ende, wie du ja gerade meinst auch, aber es hätte, also hätte man schon machen können, also kann ich auch.
Also ich sehen. Nee, nein. Okay. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, für mich spielt das ja in dieses größere Motiv rein, ne? Warum ist Elphaba dann ausgerechnet grün eigentlich? Ne? Also sie könnte ja auch lila sein. Aber sie ist ja grün aus verschiedenen Gründen, nehme ich mal an, so, ne? Aber zum einen hast du halt eben grün irgendwie als die Farbe der Natur, so. Und damit kommt ja dann irgendwie so eine Tierrechte, spielen damit rein in die Natur. Sie ist halt sehr naturverbunden. Auf der anderen Seite hast du aber eben auch grün als die Farbe von der Eifersucht, die Farbe von Neid, die Farbe von auch was Gift. Magischem, Gift, genau, Gifttränke. Und ich finde, deshalb ist auch dieses Tiermotiv so eng mit ihr verknüpft. Du kommst gar nicht dran vorbei, wie eng das irgendwie ist, ne? Also, und wie ambivalent das dann eben auch natürlich besprochen wird und wie diese Ambivalenz in ihrem Charakter eben angelegt ist. Weil ich meine, dass die Hexe im Wizard von Oz grün ist, soll den Kindern ja sofort zeigen, das ist die böse Hexe, die ist grün.
Aber ich glaube aber, Fabian hat ja schon gemeint, dass es ja auf jeden Fall eng verbunden ist, aber dass es emotional nicht ganz so doll angekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Verbindung vielleicht.
Also ich weiß nicht, ob sie, also klar, du hast dafür im Film keine Zeit. Man hätte zum Beispiel auch zeigen können, dass sie irgendwie in ihrer Kindheit total tierlieb war. Aber du willst natürlich die Szenen, in der die Kindheit von Elphaba gezeigt wird, da willst du natürlich zeigen, wie das eben, was das für Auswirkungen hatte, dass sie anders aussieht als alle anderen. Und da hätte das natürlich auch, also ich kann verstehen, dass sie es da nicht gemacht haben, weil das hätte halt dann Screentime und Aufmerksamkeit von ihr weggenommen. Aber letztlich denke ich, ist es so, es ist der erste Teil von einem Zweiteiler. Und um das wirklich abschließend bewerten zu können, müssen wir halt einfach auch abwarten, wie das dann im zweiten Teil weiterentwickelt wird.
Laura hat aber schon gesagt. Ist doch sogar noch stärker, wenn du es nicht schon in ihrer Kindheit etablierst, weil das zeigt ihre Fähigkeit zur Empathie. Ohne dass sie das schon mal erfahren hat. Ja. Sie versteht sofort, wo der Konflikt ist.
Okay, also Laura hat das expertenmäßig abgebügelt, meine an den Haaren herbeigezogen.
Das ist
Kritik.
Eine 5 von 5, Leuten.
Ja, Leute. Aber ich habe noch was anderes gefunden. Und zwar, das ist halt, wie soll ich sagen, eine Geschmacksfrage. Also der Humor kann halt, also ich hatte zum Beispiel bei mir rechts im Kino so zwei Jungs, die haben an einigen Stellen, wenn sich Gelinda halt so wirklich mal wieder sehr over the top verhalten hat, die haben so die Luft zwischen die Zähne so eingezogen, so und kann ich teilweise nachvollziehen, also die Figuren, vor allem Gelinda, benehmen sich halt super übertrieben. Ich finde, es passt voll zum Film, es passt so zu der Stimmung, es ist ja, auch die Sets sind ja alles over the top, aber ich kann nachvollziehen, wenn du persönlich sagst, das ist mir zu viel.
Ja. Ich finde, das passt für mich. Also erstmal 100% mein Humor, dass Gelinda overdramatic ist, finde ich lustig. Aber ich finde, es passt auch einfach zu dieser Musical-Realität, die ich gerade erwähnt habe, weil ich finde bei so Musical-Sachen gibt's halt einfach manchmal diese Logiklöcher. Also ich meine, wenn du gerade verfolgt wirst von irgendwem zum Beispiel, hättest du jetzt tendenziell in der Realität keine Zeit, noch einen 9-minütigen Song zu singen. Ich sag's, wie es ist. Und dann wundert man sich als Zuschauerperson dann halt schon so, ja, müssten die jetzt nicht bald mal um die Ecke kommen, aber gut, eure Serenade ist ja irgendwie ganz gut, der Vibe ist gut, ist okay. Aber ich finde, dass dieses, also wenn es eben schon diese Musical oder die Sachen, die ich als so Musical-Film-Logiklöcher so ein bisschen wahrnehme, was ja auch dann die Stilform ist von dieser Genreart, dann kann man auch einfach gleich reinhauen und sagen, okay, jetzt machen wir den Rest auch noch so over the top und dann finde ich, passt das irgendwie auch zusammen. So
ja,
meine Meinung.
Ja. Ich glaube, das ist halt eine Geschmackssache.
Ja, glaube ich auch.
Also, und das ist dann ja auch fein.
Das ist ja auch so eine Lollipop-Bonbon-Welt.
Ja.
Das ist halt auch alles, passt dann ja stilistisch, so optisch und inszenatorisch ganz gut.
Habt ihr noch einen Punkt? Weil ich hätte noch ein Thema, aber das würde so ein bisschen die gute Laune kaputt machen. Insofern weiß ich nicht, ob ich es ansprechen soll.
Oh no.
Oh, wollen wir das?
Eigentlich wollen wir es nicht, oder?
Also ich habe theoretisch ein großes Thema, was ich mega geil finde an dem Film. Und das ist die Freundschaft zwischen den zwei Frauen.
Aber vielleicht soll erst Fabian sein trauriges Thema erst erzählen.
Ach so, du meinst, okay, möchtest du erst über dein Thema reden und dann reden wir nochmal über die Freundschaft, um das umzudrehen?
Das ist ein guter Kompromiss.
Okay.
Und zwar, ich musste da so ein bisschen dran denken, weil wir hatten ja vorher auch den, oder in vergangener Woche, oder wann auch immer, den Arcane-Podcast und auch in den Kommentaren wurde dann ja diese Diskussion, die wir da angestoßen haben, weitergetragen, nämlich so die Angry Black Woman-Diskussion. Da musste ich dann jetzt ein bisschen dran denken, weil ist Elphaba nicht auch so ein bisschen eine Angry Black Woman? Und ich musste auch deswegen dran Scream. Denken, weil es gibt auf jeden Fall Leute, die ihre Schauspielerin, also Cynthia Erivo, so darstellen wollen. Also Erivo hat auf Social Media neulich einen Fanposter des Films kritisiert. Ratet mal, wer darüber ein ganzes Video gemacht hat.
Oh nein,
der Critical Drunk. Drinker, ja, genau. Der auf seinem Kanal eine rechtspopulistische Agenda und eine frauenfeindliche Agenda fährt. Also gewisse Leute haben sich da natürlich drauf gestürzt und sie so in diese Ecke gezerrt.
Auch diese ganze Pressetour wird ja total beleuchtet, weil einfach Cynthia und Ariana einfach beide sehr emotional sich halt zeigen oder einfach reale Emotionen haben. Und das ist halt wieder genau dieses Ding von so, dass man darüber, also ich meine, ich glaube, es gibt die Seite, die es irgendwie iconic und gut findet, aber es gibt halt auch die Seite, die sozusagen so bespricht, ob das man denn jetzt in der Form in so einer Pressetour dann Platz finden soll oder ob es zu übertrieben ist. Und dann bin ich wieder so, könnt ihr bitte jetzt nicht die Emotionen abwerten, nur weil das vielleicht stärkere oder andere Emotionen sind, die ihr in dem Fall haben wollt? So.
Lustigerweise passt es ja genau irgendwie auch zu dem Freundschaftsthema, diese Diskussion. Weil die Freundschaft trägt sich ja irgendwie auch in die Pressetour rein, ne? Also, und ich glaube tatsächlich, dass auch nochmal die Kritik daran irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch damit verknüpft ist, wie schwer das zu ertragen ist für manche Leute, so eine unglaublich offene und auch, was ist denn das deutsche Wort für unapologetic, ohne sich entschuldigen zu wollen dafür, Frauenfreundschaft ist. Also die gehen ja voll rein und absolut fair, gut für sie, dass sie das machen.
Meinst du im Film oder in der Realität?
Beides. Also es ist ja auch in der Pressetour, ne? Also die sind ja irgendwie, die sind voll dabei, beide.
Und ich finde es im Film, aber teilweise fand ich es ein bisschen, habe ich so ein bisschen mit so einem, ja, ist auch wieder so ein dummes, also mit so einem bisschen Abstand quasi beobachtet, weil ich halt dadurch, dass ich ja ungefähr wusste, worauf es darauf hinausläuft, habe ich halt immer darauf gewartet, wann Glinda ihr das nächste Bein stellen wird, irgendwie in dieser doch trotzdem, abgesehen davon, schönen Freundschaft. Aber ich war auch mal so ein bisschen, hab's ein bisschen mit Vorsicht genossen auch, weil ich immer so ein bisschen dann Trust-Issues hatte, wann der Verrat kommt.
Das war aber für mich an dem Punkt vorbei. Ich will jetzt nicht spoilern mit der Szene in der Disco. Also da fand ich, war Glinda mal, hat sie so tatsächlich gezeigt, dass sie eigentlich ein guter Mensch ist.
Ja, und an der Stelle war es schon ab Minute 5 vorbei. Okay. Als sie von den Dorfbewohnern gefragt wird, warst du nicht mit ihr befreundet?
Ja, dann sagt
und
sie
dann
so,
der Blick in ihr Gesicht, der sagt doch alles.
Ja, aber dann wiederum sagt sie dann ja auch, also na gut, ihr Gesicht sagt eigentlich was anderes als das, was sie sagt, weil sie sagt ja zu den Leuten so, ja, wir haben befreundet. Also, naja, wir haben uns vielleicht mal kurz gesehen oder so. Wir kannten uns so, wir waren so ein bisschen bekannt. Aber in dem Gesicht ist ja dann trotzdem dieser Schmerz,
was
der
halt suggeriert. Was im größeren Kontext Sinn macht, ne? Ja, was im größeren Kontext Sinn macht. Ohne zu spoilern.
Ja. Also. Aber trotzdem, ich habe es irgendwie genossen, danach dann auch zu sehen, wie die dann eben diese gegensätzlichen Menschen dann sich angefreundet haben. Aber dann auch so oft zum Beispiel, dann Spoiler, und sie dann, also im weiteren Verlauf des Films habe ich einfach noch so ein, zwei Momente gehabt, wo ich ein bisschen war so, oh, kommt es jetzt?
Es ist da, also schön. Ich meine, klar, also muss man auch irgendwie haben, ne, weil das ist ja genau die Geschichte, die erzählt wird. Aber das ist ja das, ich finde, das ist das Coole daran, dass eben dass trotzdem diese auch wieder sehr ambivalente Freundschaft zwischen den beiden, die auch als Feindschaft anfängt, in eine Freundschaft geht, wieder in eine Feindschaft reingeht.
Aber geht's vielleicht?
Oder vielleicht auch nicht, who knows? Also dieses ständige Wechselbad der Gefühle, dass sie da irgendwie durchleben, und dass er genau der Kern dieser Geschichte irgendwie auch ist, ich finde es halt irgendwie so schön, dass es halt einfach so erzählt werden kann und dass es so dastehen kann irgendwie zwischen zwei Frauen, weil ganz ehrlich haben wir halt dann eben immer noch nicht so oft, dass solche Filme vor allen Dingen auch so groß sind und das so eine immense Power haben.
Ich wollte auch gerade die Barbie-Brücke schlagen tatsächlich, ja, in dem Fall, weil es ja auch wieder so ein Beispiel ist für eine Geschichte, die einfach Beziehungen von Frauen zueinander und Frauenschicksale so in den Vordergrund stellt und die ja dann aber halt erfolgreich an den Kinokassen auch ist, was dann
irgendwie und wo es aber auch nicht ist. Nicht in dem Kontext zwischen den beiden oben dann einen Mann geht.
Ja, das stimmt.
Sondern es geht um die beiden.
Das ist halt dieses
um ihre Beziehung.
Und dass sie halt beide so vielschichtige und tiefe Charaktere sind. Und das hat mir zum Beispiel bei Hera jetzt gefehlt in dem ja Herr der Ringe-Film. So, ja, so eine Protagonistin, solche Shield Maidens, da deswegen der Film, in diesem Sinne, in dieser Tiefe möchte ich gerne diesen Film sehen. Ja. Erneuter Pitch.
Hallo ihr da draußen. Hallo Warner, was geht?
Hallo, ich habe eine Idee, ich bin Lisa, nehmt meinen Film. Ja.
Nee,
ja,
und ich glaube, und das hat sich eben irgendwie, finde ich, in die Realität irgendwie dann weitergetragen, ne? Also wenn wir die Bilder von der Presse irgendwie uns anschauen, auch die weirden Momente, die da teilweise passiert sind, wo ich auch teilweise so da saß und war so, hä, ich verstehe überhaupt ja nicht, was los ist, aber okay, ja, I'm here for it. Das ist natürlich, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, ich glaube, das ist schwer zu ertragen für manche Menschen.
Aber nicht für uns.
Aber nicht für uns, ja. Ich hatte jetzt eigentlich noch als letzte Frage, wenn ihr dieses Weihnachten nur einen Film im Kino anschaut, welcher wäre das? Ich dachte Rohirrim oder Wicked, aber ich glaube, die Frage kann ich mir sparen.
Also wir gehen natürlich alle offensichtlich nochmal 10-mal in Rohirrim rein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, nein, also man muss es wirklich dazu sagen, ich bin ein sehr großer Herr der Ringe-Fan und ich kann mit Musicals nicht wirklich viel anfangen. Und lasst euch das von mir.
Selbst du.
Ja. Was?
Selbst du.
Selbst ich fand den richtig gut. Also lasst euch da vielleicht auch nicht so abschrecken, wenn ihr jetzt so denkt, so, oh, nee, Musical gehe ich nicht. Also wenn ihr wirklich jetzt für die Vorweihnachtszeit, wenn ihr eine gute Zeit haben wollt, wenn ihr wirklich Spaß haben wollt, dann geht in Wicked. Das war wirklich, kann ich jedem empfehlen. Es hat einfach nur Spaß gemacht.
Ja, das ja kann ich so
geht unterschreiben. Geht in Wicked, Leute.
Geht in Wicked.
Vertraut uns.
Ja, dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal und für 2024. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke ja für eure Kommentare, Likes und positive Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast. Und falls ihr das noch nicht getan habt, holt das doch nach für uns als Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank auch an euch, Laura und Lisa, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal in 2025.
Schöne Weihnachten.
Yay, guten Rutsch.
Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.